Ja, herzlich willkommen zum digitalen Medien. So langsam geht das Semester nicht wirklich seinem Ende entgegen, da ist schon noch ein bisschen Zeit. Aber trotzdem ist es so, dass wir bei der Vorlesung langsam in den Bereich kommen, wo es sich aufs Ende zubewegt. Und zwar einfach deswegen, weil für Sie jetzt langsam die Zeit beginnt mit dem Prüfungsstress, das erste Mal bei den allermeisten. Und insofern versuchen wir so ein bisschen Ihnen da zu helfen, dass wir den Stoff nicht irgendwie zu sehr bis zur letzten Minute sozusagen dehnen. Also was passieren wird, heute gibt es eine Vorlesung, die noch ziemlich massiv technischen Stoff vermitteln wird. In der nächsten Woche gibt es auch Stoff, bei dem es aber schon eher so ein bisschen überblicksartig ist, was also jetzt nicht ganz so intensiv dann auch sozusagen gelernt werden kann oder geübt werden kann, was man in Übungen auch nicht mehr so vertiefen. Das heißt, im Prinzip ist das heute noch der letzte Stoff, bei dem Sie ganz intensiv drauf schauen. Dann gibt es theoretisch noch zwei Termine für die Vorlesung. Ich würde die gerne beide dann nicht mehr halten in der Vorlesung, sondern stattdessen die Zeit nutzen, dass wir in den Übungen eine vernünftige Vorbereitung für die Klausur machen können. Sollte es wirklich irgendwelche Themen geben, die man dann sozusagen im großen Plenum noch mal klären muss, könnten wir ja dann auch die beiden Vorlesungstermine gegebenenfalls noch mal nutzen. Wahrscheinlich wird es das aber gar nicht brauchen. Also es sind im Klartext zwei Vorlesungen, die jetzt und die nächste Woche, und dann sind wir mit diesem Thema oder mit dieser Vorlesung am Ende. Ja, was habe ich mir für die letzten Vorlesungen überlegt? Also wie gesagt, nächste Woche ein ganz anderes Thema nochmal, da geht es um Skriptsprachen. Heute geht es um was, das schon anschließt an dem, was wir in der letzten Woche hatten. Wenn Sie sich erinnern, ging es da um Vektorgrafik, also SVG war das Beispiel, an dem ich 2D-Vektorgrafik erklärt habe. Und da habe ich gleich gesagt, die Syntax, die man dort benutzt bei SVG, die ist ganz ähnlich zur Syntax von HTML. Und das Ganze liegt daran, dass das alles zu einer großen Sprachfamilie gehört. Und das ist eine Sprachfamilie, die speziell fürs Erzeugen von Dokumenten fürs Web gemacht wurde. Deswegen die Überschrift hier Webdokumente. Und diese Sprachfamilie, die läuft unter dem Namen XML, und das ist jetzt auch wirklich das Thema für den heutigen Nachmittag. Ganz allgemein, was ist XML? Dann wie kann ich XML mit Formatierungsinformationen verbinden, also mit den Stylesheets, die wir schon kennen. Und dann kommen zunächst mal zwei Beispiele zu XML. Das eine ist eine Multimedia-Sprache auf XML basierend, Smile. Das andere ist, was das Sie permanent benutzen, XML basiert, ohne es vielleicht wirklich wahrzunehmen, dass es auf XML beruht, nämlich Webinformationsdienste mit RSS oder Atom. Und zum Schluss dann noch ein Thema, wie kann ich solche XML-Repräsentationen transformieren? Da gibt es nämlich andere Vorgehensweisen als so das klassische Programmieren. Nämlich wirklich Transformationssprachen. Aber das schauen wir uns dann am Schluss an. Ist wieder die Gliederung auch, sagt mir, so ein Ausblick. Die Beispiele, die ich verwende, die basieren auf einem Buch, das schon ein bisschen älter ist, das auch nicht jetzt unbedingt so zu empfehlen ist, dass man sagt, das muss man sich besorgen, als mehr eine Quellenangabe. Wo man eine ganze Menge über XML auch finden kann, ist an der Quelle, die ich für HTML schon angegeben habe, Self-HTML. Dort gibt es auch einen Unterbereich zu XML. Ja, was ist denn die Grundidee? Also wir haben uns schon mal überlegt, was Auszeichnungssprachen sind. Auszeichnen, habe ich gesagt, kommt aus der Druckerwelt, wo man einen Text zunächst handschriftlich markiert hat und gesagt hat, das wird fett gedruckt, das ist ein neuer Absatz. Hier Großbuchstaben statt Kleinbuchstaben, so wie man heute auch Korrekturzeichen in Texte einfügt, so in dem Sinn. Das heißt, wir haben Text und Zusatzinformation, die insbesondere die Darstellung klären soll. Und eine Markup-Language war eben das HTML, dessen Syntax wir uns ja genau angeschaut haben. Und die Idee ist jetzt, dass wir eine ganze Familie von Sprachen anschauen, die alle im Prinzip die gleichen syntaktischen Grundideen benutzen, die also so ausschauen wie HTML, also die Tags in spitzen Klammern, die Attribute in so einer Syntax wie HTML, diese Schachtelung von Elementen wie in HTML. Und die man für alles Mögliche benutzen kann. Also zum Beispiel natürlich für Webseiten, also HTML selber. Zum Beispiel als Austauschformat und Standardformat für andere Dinge. Also ich mache jetzt gleich den dritten Punkt. Hier zum Beispiel auf der Liste Austauschformat für Textverarbeitung. Wer die neuen Versionen der Microsoft Office Suite kennt, dort gibt es ja diese Dokumentformate, die alle hinten so ein X haben, wie DocX zum Beispiel. Das sind XML-basierte Formate, die also als Austauschformat benutzt werden, um zum Beispiel in der Textverarbeitung eben die Dokumente weiterzugeben. Bei Grafik haben wir schon ein Beispiel gesehen, SVG ist ein XML-Format, ein Standard. Multimedia-Präsentationen, kommt in der Vorlesung ein Beispiel, das mal. Das heißt, es gibt da schon mal eine ganze Reihe von Beispielen. Und es kommt noch dazu, dass wir oft Daten einfach beschreiben wollen, bei denen wir jetzt nicht den Standard benutzen wollen, den irgendjemand beschrieben hat, sondern wo wir sozusagen unsere eigenen Standards setzen. Wo wir sagen, wir haben hier Adressen, wir haben bestimmte Arten von Briefen, bestimmte Arten von Geräten oder was auch immer, die wir beschreiben. Und dort geben wir eine XML-artige Syntax an. Wir benutzen eine XML-artige Syntax. Also wo Sie das zum Beispiel finden, auch ist bei Betriebssystemen, also das macOS zum Beispiel benutzt ganz viele der systemeigenen Dateien, wo irgendwelche Konfigurationsdaten, Benutzerpräferenzen und so weiter abgelegt werden, auch in diesem XML-Format. Was überhaupt nicht standardisiert ist, aber eben auch diesen allgemeinen Standard benutzt, aber die spezielle Art, wie der angewendet wird, ist nicht standardisiert. Was bedeutet das eigentlich, wenn ich mich an so eine Sprachfamilie anlehne, wenn ich also das Grundprinzip benutze? Ich habe da eine ganze Reihe von Vorteilen. Das erste ist, ich habe so ein bisschen eine stärkere Trennung von verschiedenen Aspekten. Also ich kann mich wirklich darauf konzentrieren, den Inhalt zu beschreiben, dessen, was ich jetzt wirklich übertragen will. Also zum Beispiel, welche Adresse das ist, welche Grafik das ist. Die Strukturvorschriften, wie denn diese Daten, die ich da übertrage, überhaupt strukturiert sind, zum Beispiel, dass zu einer Adresse, eine Straße, eine Hausnummer, Postleitzahl, ein Ort gehört, das ist an einer anderen Stelle definiert. Nämlich an der Stelle, wo man sagt, welche speziellen Tags sind denn erlaubt jetzt und welche speziellen Attribute gibt es für diese Tags und so weiter. Das heißt, das ist an zwei ganz verschiedenen Stellen definiert und dann gibt es noch eine dritte Sache, die auch separat definiert werden kann, nämlich die Frage, wie wird das präsentiert. Das ist nicht bei allen XML-Sprachen so, also XML-basierten Sprachen, aber grundsätzlich besteht die Möglichkeit, dass man über Stylesheets nochmal zusätzlich die Darstellungsinformation abtrennen kann. Das ist also schon mal ein großer Vorteil. In der Informatik ist es immer gut, wenn man diese sogenannte Separation of Concerns, also diese Trennung von Zuständigkeiten hat und sagt, hier steht die allgemeine Struktur, hier steht die Präsentation und hier steht der Inhalt. Es hat eine ganze Reihe weiterer Vorteile. Diese XML-Sprachen haben sich sehr bewährt als so ein Zwitter zwischen einer Sprache, die für einen Menschen lesbar ist und die für Maschinen gut verarbeitbar ist. Das sehen Sie an HTML. Eine HTML-Seite, wenn sie nicht von irgendwelchen sehr ausgefeilten Werkzeugen generiert worden ist, ist im Prinzip für einen Menschen ganz gut nachvollziehbar. Man kann HTML, haben wir in den Übungen ja auch ausprobiert, man kann HTML als Mensch einfach schreiben und lesen. Und kann damit zurechtkommen wie mit einer Programmiersprache. Gleichzeitig ist sie aber eben doch ganz gut durch, wie man sieht, eben in den Browsern durch Maschine verarbeitbar. Dadurch, dass ich einen Standard habe, dass ich eben weiß, wie die Syntax ausschaut von allen Sprachen dieser ganzen Familie, kann ich natürlich syntaktische Überprüfungen, zum Beispiel, ob alle Tags mit spitzen Klammern angehen, mit spitzen Klammern wieder zu sind, ob so ein Tag, das aufgemacht wird, wieder zugemacht würde, ob die richtig geschachtelt sind, alle diese Dinge, kann ich ja eigentlich ein für alle Mal programmieren, sozusagen, diese Prüfung, die brauche ich nicht jedes Mal wieder schreiben. Das heißt, ich kann Werkzeuge für syntaktische Prüfungen einfach wiederverwenden. Die gibt es ein für alle Mal und die, das werden wir auch ausprobieren nachher gleich, und die verwende ich für verschiedene Sprachen, ob das jetzt SVG ist, HTML oder meine selbstdefinierte XML-Sprache. Ja, und dann, was so ein bisschen an dieses X in XML anschließt, das X steht ja für extensible, also für erweiterbar. Ich kann grundsätzlich solche Sprachen sehr leicht um neue Tags, neue Attribute erweitern. Ich habe sozusagen einen Baukasten für Sprachen, bei denen es sehr leicht ist, zusätzliche Ergänzungen anzufügen. Was aber eigentlich jetzt nicht der absolute Kernaspekt des Ganzen ist. Die anderen Aspekte sind wichtiger. Das Ganze hat einen gravierenden Nachteil, den man nicht ganz wegdiskutieren kann. Das haben wir so ein bisschen bei SVG schon ansatzweise erlebt. Dort gab es dann plötzlich zum Beispiel dieses Path-Element, wo man bloß P geschrieben hat und wo dann in den Attributen auch ganz sparsam immer nur ein Buchstabe benutzt wurde für Line-To und Move-To zum Beispiel. Das liegt einfach daran, dass solche XML-Texte, wie man HTML auch schon sieht, relativ lang werden. Das sind ganz viele spitzen Klammern, die man eigentlich nicht wirklich braucht und die dann auch in der Zeichensatzkodierung eben entsprechend viele Bits brauchen, die gar nicht unbedingt notwendig wären. Man könnte oft die gleiche Information in einem optimal gepackten binären Format, wo man wirklich die Bits optimal zusammenschiebt, deutlich Speicherplatz sozusagen sparender, Speicherplatz ökonomischer repräsentieren. Das geht aber zum Teil dadurch zu reparieren, das wird bei XML auch manchmal gemacht, dass man nun einfach noch eine Kompression drüber laufen lässt. Einfach so eine Entropiekodierung wie LZW oder so, die dann ja zum Beispiel die vielen ähnlichen Sequenzen wie diese Tags dann auch wieder entsprechend effizient kodieren kann. Ja, wenn man sich das jetzt versucht klarzumachen, welche Ebenen da existieren, da machen wir das jetzt mal an einem Beispiel einer Adresse. Ja? Also eine Adresse, wie eine ganz konkrete Adresse ist jetzt die zum Beispiel drüben von unseren Büros in der Amalienstraße. Da gibt es also einen Namen, LMU Medieninformatik, dann gibt es eine Straße, Amalienstraße, Hausnummer 17, Postleitzahl 8033 und den Ort München. Das ist eine konkrete Adresse und dort stehen ganz konkrete Inhalte natürlich drin, im Wesentlichen Zeichenreihen und Zahlen. Wenn man sich die Struktur des Ganzen anschaut, dann kann man natürlich sagen, eine Adresse besteht aus folgenden Bestandteilen. Das heißt, das ist eine syntaktische Beschreibung. In der Adresse muss vorkommen ein Name, eine Straße, die jetzt vielleicht die Hausnummer umfasst, auch noch, und ein Ort. Das heißt, es sind drei Bestandteile einer Adresse. Ich habe jetzt sozusagen beschrieben auf einer Metaebene, was zu Adressen gehört. Die Adressen sind ganz konkret. Jetzt bin ich auf der Ebene der Beschreibung, wie alle möglichen Adressen ausschauen müssen. Das heißt, ich beschreibe eigentlich eine Sprache von Adressen. Alles, was einen Namen, eine Straße und einen Ort hat, ist eine sinnvolle Adresse in einem gewissen Sinn. Also bin ich ja auf der Ebene der Sprachbeschreibung. Das heißt, ich gebe eine Sprache für Adressen an und man sagt, diese konkrete Adresse ist eine Instanz dieser Sprache. Und die Frage ist natürlich, wie mache ich das besonders effektiv und praktisch? Aber zunächst mal gibt es immer diese zwei Ebenen. Das kennen Sie übrigens auf ganz anderen Darstellungsebenen auch. Wenn Sie an Programmiersprachen denken, der Einführung in die Programmierung, dann wird da auch irgendwann mal gesagt, dass es eben solche Dinge gibt wie arithmetische Ausdrücke oder eine Fallunterscheidung mit if und dass eine Sprache eingeführt wird, mit der man diese Syntax beschreibt. Zum Beispiel Backus-Naur-Form haben Sie wahrscheinlich kennengelernt. Das ist genau so was, wo man von konkreten Instanzen wegabstrahiert und sagt, man beschreibt eine ganze Sprache. Man muss ganz viele Instanzen, davon gibt es nämlich alle Programme, die diese syntaktischen Regeln erfüllen. Da ist allerdings noch ein kleiner Unterschied, dass Sie in dieser Backus-Naur-Form einen sehr, sehr großen Spielraum an möglichen syntaktischen Varianten haben, während wir uns hier einschränken auf relativ wenige Varianten, nämlich die nun mit solchen spitzen Klammern und den Abschluss um die Tags rum und dem Schrägstrich für den Abschluss und so weiter funktionieren. Ja, das ist nämlich diese, das was Meta-Ebenen heißen, ich weiß nicht, warum das immer noch nicht korrigiert ist, also diese Meta-Ebenen, wenn Sie sich das so anschauen, wie man nun eine Adresse sozusagen beschreiben würde in so einem HTML-Stil, man sagt, wir schränken uns auf diese Repräsentation ein, wie wir sie in HTML kennen, dann wird man zum Beispiel sagen, Adresse ist ein Element, das ist hier wieder abgeschlossen und das hat drei Unterelemente, nämlich einen Namen, hier ist der Name wieder zu, eine Straße, hier ist es auch wieder beendet, hier ein Ort ist auch wieder beendet. Das heißt, wir haben ein Element, in das drei andere Elemente darunter geschachtelt sind und jeweils innerhalb dieser untergeschachtelten Elemente ist dann eben eine Zeichenreihe zulässig. Das ist also jetzt diese konkrete Adresse nicht mehr als Freitext geschrieben, sondern als ein, wie man so schön sagt, semi-strukturiertes Datengebilde. Das heißt, wir haben jetzt uns an diese Syntax von HTML gehalten, haben aber eigene Tags erfunden. Jetzt wollen wir die eine Ebene höher. Wie kann ich diese Sprache für Adressen beschreiben? Das heißt, ich will jetzt beschreiben, was sind denn zulässige Werte für diese Adressen, muss also jetzt wieder eine Sprache benutzen, in der ich beschreiben kann, was denn zulässige Adressen sind. So wie die Backus-Naur-Form beschreibt, was zulässige Programme sind, So muss ich jetzt hier beschreiben, was zulässige Dinge in meiner Adressensprache sind, zulässige Instanzen in meiner Adressensprache sind. Allerdings habe ich den Luxus, dass ich viele syntaktischen Feinheiten gar nicht beschreiben muss, weil das spitze Klammern verwendet werden und so weiter, ist ja standardmäßig da. Das heißt, was ich in der Praxis machen kann, ist, ich gebe im Prinzip zwei verschiedene Dinge an, die man voneinander trennen kann. Das eine muss gar nicht ich angeben, das ist sozusagen ein für alle Mal gemacht. Das sind feste Basisregeln für die Syntax. Also zum Beispiel diese spitzen Klammern. Da brauche ich mich gar nicht drum kümmern. Die hat irgendjemand, in dem Fall das World Wide Web Konsortium, einmal festgeschrieben. So schauen alle XML-Sprachen aus. Ich muss für meine Sprache, für meine Adressensprache jetzt nur noch sagen, welche Elemente gibt es denn überhaupt? Zum Beispiel eins, das Adresse heißt. Was darf der Adresse denn untergeordnet sein? Nämlich Name, Straße und Ort. Und die drei muss es natürlich auch geben. Und was darf innerhalb eines Namenelements denn vorkommen? Das heißt, ich habe eine viel einfachere Sprache, als wenn ich jetzt allgemeine Bacchus-Naur-Form benutzen würde. Und habe sozusagen, wenn man jetzt an die Situation denkt, ich beschreibe eine beliebige Programmiersprache, habe ich deutlich gewonnen durch diese Aufteilung. Es gibt einen standardisierten Teil, das ist die Grundsyntax von allen Sprachen der XML-Familie, und es gibt einen Teil, wo ich jetzt sage, wie meine konkreten Instanzen, zugelassenen Instanzen ausschauen sollen. Das ist so die Basisidee. Und diese Sprache, in der ich jetzt sagen kann, es gibt die Elemente Adresse, Name, Straße, Ort, und Straße, Name, Straße, Ort muss eine Adresse untergeordnet sein, und der Inhalt ist jeweils eine Zeichenreihe. Das, was ich jetzt mündlich gesagt habe, das muss man natürlich kennenlernen, wie man das sozusagen formal in einer anderen Sprache ausdrückt. Ja, jetzt gibt es hier eine Menge von seltsamen Abkürzungen, die alle irgendwie auf ML aufhören, die man so ein bisschen einordnen sollte. Das Ganze geht irgendwie zurück in die 60er Jahre, wo erstmalig diese Idee, dass man den Inhalt von der Darstellung trennen sollte, zunächst mal diskutiert wurde. Das ist für uns jetzt gar nicht so furchtbar wichtig. Interessant ist, was kurz drauf eben diese drei Herren, die ich glaube ich schon mal erwähnt habe, von IBM, Goldfarb, Mosher und Lowry gemacht haben, die haben genau diese Idee das erste Mal umgesetzt, und zwar auch gleich in der Syntax, wie wir sie heutzutage benutzen, in dieser Generalized Markup Language GML, die, wie ich schon mal bemerkt habe, genau ihren Initialen entspricht. Das Ding ist als ISO-Standard verfeinert und standardisiert worden und heißt dann Standardized oder Standard Generalized Markup Language. Dieses Ding, dieses SGML, hat schon alle Eigenschaften, die wir vorher angeschaut haben. Das heißt, ich kann beliebige Sprachen definieren, die eine gemeinsame Basissyntax benutzen. Man nennt diese eine Sprache, wie zum Beispiel die Adressen oder wie HTML oder wie SVG, die nun sozusagen dadurch definiert sind, dass bestimmte Elemente und deren Anwendungsregeln festgelegt sind, nennt man einen Dokumenttyp. Und eine konkrete HTML-Seite, eine konkrete Adresse, eine konkrete SVG-Grafik ist dann ein Dokument. Jetzt war ein Problem mit der SGML, dass die einerseits diese Ideen konsequent und sehr perfekt umsetzt, dass sie andererseits aber noch eine sehr flexible und variantenreiche Syntax zugelassen hat. Im Prinzip ist es so, dass Sie die SGML-Syntax so ein bisschen von klassischem HTML kennen, also HTML 4.0.2 oder so, das ist genau SGML-Syntax. Da gibt es so verschiedene Sachen, dass ich zum Beispiel einen Paragraphen oder List-Item-Element aufmachen kann und nicht wieder zumachen. Es geht trotzdem. So was ist in SGML erlaubt. Das heißt, die Syntax ist sehr flexibel, allerdings ist dadurch der Beschreibungsmechanismus auch ein bisschen kompliziert geworden. Und vielleicht waren die Leute auch ihrer Zeit voraus. Auf jeden Fall hat sich dieses SGML selber nur so im akademischen Bereich und in ganz eingeschränkten Projekten durchgesetzt, ist aber dann ziemlich eigentlich untergegangen, bis dann 89 Berners-Lee und Caillot genau diesen Standard aufgegriffen haben und HTML definiert haben, was einfach aus Bequemlichkeit vermutlich genau diese SGML-Standardisierung benutzt. Das heißt, HTML ist eine Sprache aus der SGML-Familie und ist innerhalb von SGML definiert worden. Also ein Dokumenttyp in SGML. Und da ist so eine ganz interessante Entwicklung passiert, dass man also diese Kernidee, ich habe eine generische Sprache, für die es viele verschiedene Instanzen gibt, unter anderem eben HTML, dass man die zunächst mal irgendwie fast verloren hat. Alle Leute kannten HTML, kaum jemand kannte mehr SGML. Und dann ist diese Idee aber sozusagen wieder entdeckt, wieder erweckt worden relativ viel später, 10 Jahre später erst, 1998 hat das World Wide Web Consortium dann das XML definiert, was im Prinzip eine vereinfachte Version von SGML ist. Und die gleiche Idee, die SGML hat, mit einer stark vereinfachten und ja, praxisnäheren vielleicht auch Sprache insgesamt umsetzt, aber ohne die Grundprinzipien, noch nicht mehr die syntaktischen Prinzipien von SGML zu verletzen. Es ist wirklich eine, alle XML-Dokumente sind im Prinzip SGML-Dokumente, es ist nur eine Teilsprache von SGML. Es sind bloß viele Varianten und Sonderfälle nicht mehr erlaubt. Es ist strenger, es ist geradliniger sozusagen der Definition und damit viel einfacher und übersichtlicher. Ja, und sozusagen den Durchbruch hat das Ganze dann sehr schnell eigentlich gekriegt, indem zunächst mal eine neue Version von HTML definiert worden ist, nämlich seit 1999 gibt es das eine Reformulierung sozusagen von HTML, so dass man sich, dass man das wirklich als Instanz dieser vereinfachten Metasprache sehen kann, von diesem XML. Das Ding heißt dann XHTML und jeder Browser heutzutage interpretiert XHTML und das ist nach Aussage vom World Wide Web Consortium auch das aktuelle und empfohlene HTML sozusagen. Also eigentlich sollte man, wenn es irgendwie geht, neue Webseiten in XHTML produzieren. Und da hat sich natürlich auch diese strengere Syntax sozusagen wieder ausgewirkt. Das heißt, es gibt bestimmte Dokumente, die sind nach HTML, klassischem HTML zulässig, weil sie so SGML-Syntax-Spielarten verwenden, zum Beispiel, dass ein geöffnetes Tag nicht wieder zugemacht wird, wenn ein neues Tag beginnt. Und in XHTML ist es wirklich strikter, da muss ich jedes Tag zum Beispiel wirklich schließen, sonst habe ich einen XHTML-Syntax-Fehler gemacht. Ja, und von da ausgehend, von 99 ausgehend, hat dann das XML tatsächlich einen richtigen Siegeszug hinter sich. Und inzwischen, muss man sagen, ist es so, dass kaum mehr jemand irgendwelche strukturierten Daten in der Datei ablegt, wenn er nicht irgendwie einen ganz guten Grund hat mit einem anderen Format als mit XML. Also es ist wirklich eine Standardtechnik, die Ihnen überall in der Informatik begegnet. Ich habe ein paar Beispiele einfach mal zusammengesucht, die aber jetzt, ist eigentlich gar nicht notwendig, noch Beispiele anzugeben. Man braucht eigentlich bloß irgendeinen beliebigen Artikel über aktuelle Anwendungen aufmachen und schon stößt man an ganz vielen Stellen auf XML. Also was steht hier zum Beispiel für XML-Anwendungen, also Dokumenttypen für einen bestimmten Zweck? Skalierbare Vektorgrafik, SVG, also für 2D-Grafik haben wir angeschaut. X3D, das war ganz kurz am Ende der letzten Vorlesung, da habe ich was über 3D-Vektorgrafik erzählt und gesagt, da gibt es auch eine Variante von diesem WRML, von diesem VRML, der Nachfolger sozusagen hat auch XML-Syntax. Wireless Markup Language, WML, trifft man auch an einigen Stellen. Das ist eine Variante von HTML, die speziell für einfache Mobiltelefone gedacht war, die inzwischen bei den Mobiltelefonen an Bedeutung verloren hat, weil die halt nicht mehr so einfach sind und inzwischen viele das klassische HTML anzeigen können, aber bei bestimmten anderen einfachen Geräten auch wieder benutzt wird, um die Anzeige eben zu beschreiben. Voice XML ist äquivalent im Prinzip auch zu HTML, vom Zweck her sozusagen, ist eine Sprache, mit der wir Ausgabe strukturieren können. Es geht aber nicht um grafische Ausgabe, die irgendwie auf dem Bildschirm angezeigt wird, sondern um Sprachdialoge. Also wenn Sie irgendwie so einen Informationsdialog übers Telefon zum Beispiel mit einem System führen, da hat man natürlich auch so ein Basisvokabular irgendwie und dann bestimmte Standardkonstrukte, wenn man sagt, wenn eins dieser Worte ausgewählt wurde, dann gehen wir in diesen Dialog und so weiter. Und auch das muss man natürlich nicht immer neu programmieren, sondern beschreibt man zum Beispiel in VoiceXML. Fast alle Gebiete der Naturwissenschaften haben irgendwie ihre eigenen XML-Sprachen entwickelt. Also zum Beispiel in der Mathematik gibt es MathML, was sehr praktisch ist, um Formeln einerseits auszutauschen, andererseits in hoher Qualität zum Beispiel zu setzen. Haben Sie also die volle mathematische Formelsprache drin, der Analysis und Geometrie und alles, was es da so gibt. In der Chemie ist es vielleicht sogar noch wichtiger, wenn Sie an Datenbanken denken, die chemische Formeln ablegen, vor allem in der organischen Chemie. Da gibt es natürlich auch ganz einfache Strukturen, mit denen das so geht. Sie kennen das ja mit den Bindungen und so weiter, und wie die Moleküle zusammengebaut sind. Das kann ich mit CML beschreiben. Oder in der Bioinformatik, wenn es um Genomstrukturen geht, kann ich das natürlich auch ganz einfache Datenstrukturen im Prinzip. Und diese bioinformatischen Sequenzen, die kann ich mit der Bioinformatic Sequence Markup Language, der BSML, beschreiben. Und so weiter. Also es gibt ganz viele Varianten, wie man das XML benutzen kann. Ja, jetzt muss man natürlich XML irgendwie näher verstehen. Wir haben schon ein paar XML-Dokumente getroffen. Also insbesondere in der letzten Vorlesung kamen ja die SVG-Dokumente. Und da werden Sie sich vielleicht erinnern können, dass ich gesagt habe, da gibt es so die ersten zwei Zeilen von diesen Dokumenten, die schauen ein bisschen kompliziert aus. Das hängt damit zusammen, dass das aus dieser XML-Familie stammt und die schauen wir uns jetzt nicht genauer an. Jetzt momentan passiert gerade das Gegenteil. Wir kennen SVG und schauen uns jetzt gerade diese ersten zwei Zeilen an, schauen uns jetzt an, was ist denn überhaupt der Vorspann sozusagen, der vor jedem XML-Dokument steht. Und der erste Teil von dem Vorspann ist schlicht und übersichtlich, nämlich da steht in spitzen Klammern mit so einer mit einem Fragezeichen zusätzlich eben, dass es XML ist und die Version von XML, wobei in allermeisten Fällen heutzutage 1.0 trifft. Das ist einfach. Dann kommt als nächstes, ganz logisch eigentlich, eine Beschreibung dessen, um welches Dokument es sich handelt. Wenn Sie an diese zwei Ebenen denken, dann gibt es ja sozusagen diese eine Sprachebene, die sagt, es ist eine Instanz von XML, eine XML-Anwendung. Das heißt, es ist eine Sprache, bei der es Elemente gibt, die in spitzen Klammern eingeschlossen sind und bei der es Schachtelung von diesen Elementen gibt und so weiter. Die zweite Aussage ist, welche Elemente sind denn erlaubt, welche Schachtelung ist konkret erlaubt. Und das ist der Dokumenttyp, haben wir ja schon gesagt. Also ist die zweite Zeile sozusagen dieses Prologs, eine, die wirklich sagt, welcher Dokumenttyp ist es konkret. Die erste sagt, wir sind in der XML-Familie, das zweite ist, welches Mitglied in der Familie. Und dort steht DocType, mit dem Ausrufzeichen vorne dran, dann ein Name für den Dokumenttyp und dann hinter System wird ein Dateiname angegeben, der immer die Extension, zumindest in den Fällen, die wir jetzt zuerst mal anschauen, DTD haben wird, nämlich für Document Type Definition steht es. Und solche Document Type Definitions werden wir uns natürlich gleich anschauen. Das ist die Sprache, in der die spezielle Variante beschrieben wird, also die Metasprache, die jetzt die konkrete Sprache beschreibt. Ja, dann kommt natürlich konkreter Text, konkreter Markup, das heißt Elemente ineinander geschachtelt. Und dort wird grundsätzlich die gleiche Syntax wie in HTML benutzt, aber es gibt diese Regeln, von denen ich vorher gesagt habe, die strikter sind als in HTML. Das sind die syntaktischen Regeln, die in XML vorgeschrieben werden, die stehen hier. Also erstens mal, wenn ich ein Tag aufmache, egal wie es heißt, sagen wir es heißt XY, dann muss ich dieses Tag wieder schließen und wenn es vorher XY geheißen hat, dann muss ich es mit Schrägstrich XY, natürlich beides in Klammern eingeschlossen, wieder abschließen. Leere Tags müssen mit diesem, leere Tags müssen auf eine besondere Art und Weise enden. Also wenn Sie in HTML einen Zeilenumbruch machen, in klassischem HTML 4, dann können Sie den so machen. Wenn Sie es in XML machen oder in XHTML, dann muss man im Gegensatz zu dem, was hier auf der Folie steht, hier den Schrägstrich setzen. Das heißt, Sie müssen so schreiben, break, Schrägstrich, spitze Klammer zu. Das ist XHTML, folgt der XML-Syntax. Und die Folie ist an der Stelle jetzt nicht ganz konsequent. Da gehört natürlich eigentlich, damit es richtig passt, hier vor die schließende spitze Klammer dieser Schrägstrich rein, so wie es hier steht. Das wäre also auf der Folie sozusagen richtiger. Das ist nämlich wirklich die XHTML-Version. Also, jedes geöffnete Tag schließen, Tags, die kein schließendes Element haben, die also nur als einzelnes Tag dastehen, mit einem Schrägstrich sozusagen markieren, der also jetzt vor der schließenden, nicht nach der öffnenden Klammer steht, dann hat jedes XML-Dokument immer ein Wurzelelement. Wie das heißt, ob das jetzt HTML, SVG oder ganz anders heißt, hängt natürlich von der jeweiligen, vom jeweiligen Dokumenttyp ab. Aber es ist immer eins. Das sind also nicht drei sozusagen auf der Top-Ebene, sondern es ist immer nur genau eins auf der obersten Ebene. Dann gibt es eine strikte hierarchische Schachtelung. Das soll also heißen, wenn ich ein Tag X aufmache, dann weiß ich schon, dass ich das wieder zumachen muss. Das haben wir schon gehabt. Aber ich mache jetzt vielleicht noch ein Tag Y auf. Und jetzt wäre es unzulässig, das Take X hier wieder zuzumachen, weil das Take Y noch offen ist. Ich muss zuerst dieses Tag oder Element Y schließen und dann kann ich mein X schließen. Das heißt, ich muss wirklich eine Klammerschachtelung einhalten, wie man es von Klammerausdrücken in der Mathematik zum Beispiel kennt. Also das ist gemeint mit strenge hierarchische Schachtelung. Und dann gibt es noch, das sind eigentlich die wichtigsten Regeln, dann gibt es noch ein paar Kleinigkeiten, das haben wir uns ein bisschen schon angewöhnt. Also Attributwerte immer in doppelten Anführungszeichen, das ist in HTML ja auch nicht vorgeschrieben, da kann ich sie auch einfach direkt hinschreiben, ohne Anführungszeichen zu benutzen. Man benutzt hier immer diese doppelten Anführungszeichen. Ich darf grundsätzlich keinen Attributwert doppelt benutzen, also ein Attribut darf nicht zweimal den gleichen Wert annehmen. Und ganz wichtig, Groß- und Kleinschreibung wird hier unterschieden, das ist bei HTML nicht so gewesen. Da war Groß- und Kleinschreibung äquivalent und in vielen der frühen Bücher und Lehrmaterialien zu HTML finden Sie, dass die Elemente, die Tags groß geschrieben sind, also HTML und P und H1 und so weiter, in XML und XHTML liegt es an der Sprachdefinition, wie es da geschrieben ist. In der Document Type Definition steht fest, wie das geschrieben ist, groß, klein oder eine Mischung draus. Und speziell XHTML, also diese XML-Variante von HTML, schreibt vor, dass man Kleinbuchstaben benutzt für die Tags. Das heißt, insofern ist auch, wenn Sie jetzt sowas finden wie ein großgeschriebenes, machen wir das mal hierher, ein großgeschriebenes BR, auch das wäre jetzt ein Beispiel für klassisches HTML, da sind die beiden äquivalent. In XHTML wäre das einfach ein komplett unzulässiges Element, weil es eben Groß- und Kleinschreibung unterscheidet und BR ist als kleingeschrieben in Kleinschreibung sozusagen vorgeschrieben. So. Jetzt wissen wir also, wie ein XML-Dokument ausschaut. Das ist eine bestimmte syntaktische Struktur vorgeschrieben und es gibt einen Prolog, in dem steht drin, es ist XML und es ist von einer bestimmten Dokumenttypart sozusagen. Es bezieht sich auf einen bestimmten Dokumenttyp. Und da stand ja schon dieser Dateiname .dtd. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie schaut denn diese Datei aus? Dateiname .dtd, also wie schaut so eine DTD aus? Eine Document Type Definition. Und der Zweck von so einer Document Type Definition ist genau eine Metasprache. Das ist also eine Sprache, die eine andere Sprache beschreibt, nämlich dieses spezielle Mitglied der XML-Sprachfamilie. Insofern gibt es für XHTML zum Beispiel eine XHTML.DTD und für SVG gibt es eine SVG.DTD. Können ein bisschen anders heißen, aber auf jeden Fall gibt es eine DTD, die das beschreibt. Und da steht drin, was sind denn die zulässigen Tags oder die zulässigen Elemente, was sind die zulässigen Attribute und welche Elemente können welchen untergeordnet sein. Und da gibt es, muss man gleich vorsichtig an der Stelle sagen, eigentlich zwei Varianten, wie ich so einen Dokumenttyp beschreiben kann. Ich beschreibe jetzt die einfache, die Document Type Definition. Es gibt eine zweite Variante, die nennt sich XML-Schema, die kommt gleich auch noch in der Vorlesung, aber man kann nicht alles auf einmal machen. Und die DTDs sind relativ leicht zu verstehen, insofern machen wir die auf jeden Fall mal zuerst. Das ist auch historisch das Ältere. Ja, und da stehen in so einer DTD nur ganz wenige Sprachelemente eigentlich drin. Es gibt das Sprachelement Element und die sind großgeschriebene Schlüsselworte, Groß-Element. Das heißt, ich definiere hier ein neues Element, ein neues Tag für meine XML-Dokumente. Dann gibt es Atlist. Ich definiere eine Liste von möglichen Attributen für ein Element, muss natürlich sagen, für welches. Dann gibt es Entity, das ist schon ein bisschen was Verzwickteres, da geht es um die Abkürzung für ein komplexes Element. Und es gibt Notation, das wird sehr selten benutzt, das ist eine Datentypdeklaration. Also die wichtigsten sind eigentlich Element und Atlist. Ja, Datentypen sind auch noch ein Thema. Es gibt eigentlich nicht viele Datentypen in XML. Das ist in dem XML-Schema dann ein bisschen verbessert und repariert worden. Aber wenn man es mit DTDs, mit der klassischen Document Type Definition beschreibt, dann gibt es nicht so furchtbar viele Typen und ist auch kein besonders schönes Typsystem. Das Wichtigste, das da gibt, sind die sogenannten Character Data, C-Data. Und dort ist die Gruppe, die uns zuerst am meisten interessiert, die sogenannten Parsed Character Data. Das heißt, es sind Zeichenreihen, beliebige Zeichenreihen, Strings, die allerdings, weil das P davor steht, eine besondere Eigenschaft haben. Der XML-Parser schaut die an und interpretiert die gegebenenfalls auch wieder als XML. Das heißt, wenn Sie in dieser Zeichenreihe eine spitze Klammer drin haben, dann wird der Parser sofort anfangen, alles, was nach der spitzen Klammer kommt, als eben ein XML-Element zu interpretieren. Deswegen sozusagen als Erinnerung auch noch daran, dass das nicht beliebige Zeichenreihen sind, sondern welche, die sozusagen nicht missverstanden werden sollen als XML-Text, schreibt man eben PC-Data. Also das sind Parsed Character Data, welche die vom XML-Parser angeschaut werden. Es gibt andere Character Data auch noch später. Ja, und das ist die wichtigste Deklaration. Das ist eigentlich sehr, sehr elegant gemacht in den DTDs, weil man mit minimalem Aufwand, eigentlich mit nur einem Sprachelement, enorm viel beschreiben kann eigentlich. Das schaut also in der Praxis dann so aus, dass Sie wieder mit dem in der DTD mit den spitzen Klammern arbeiten, spitze Klammer Ausrufzeichen, dann kommt das Schlüsselwort Element. Und hier sind jetzt danach kursiv geschriebene Dinge, das heißt, es sind wieder Platzhalter, wo also ein beliebiger Elementname stehen kann und hinter dem Elementnamen steht in runden Klammern eine Inhaltsbeschreibung. Ich habe gleich eine Reihe von Beispielen, aber bevor wir in die Beispiele gehen, ist vielleicht ganz gut, nochmal die allgemeinen Regeln zu sehen. Das heißt, ich habe einen Elementnamen, der irgendwie ein Bezeichner ist, mit Buchstaben und Unterstrich beginnt. Groß- und Kleinschreibung unterschieden, habe ich schon gesagt. Und dann eine Inhaltsbeschreibung, das ist eine Beschreibung dessen, was erlaubt ist innerhalb dieses Tags. Also wenn Sie jetzt ein Element X hier haben, dann müsste ein Y, damit man es da drunter schachteln kann, muss in der Inhaltsbeschreibung vorkommen. Wenn Sie ein HTML-Dokument beschreiben wollen, dann müssen Sie natürlich sagen, da gibt es drunter ein Head- und ein Body-Element. Also ich würde zum Beispiel sowas hinschreiben dann, wenn ich jetzt XHTML beschreiben wollte, da steht so eine Deklaration drin, in der DTD Element und dann der Elementname, HTML, kleingeschrieben, und dann die Inhaltsbeschreibung, geht an mit Head und gefolgt von Body, Klammer zu, und dann hinten die spitze Klammer wieder zu. Und dann gibt es natürlich irgendwo weiter unten auch ein Element Head geben und entsprechend ein Element Body. Die müssen natürlich auch dort irgendwie beschrieben werden. Jetzt habe ich hier schon, eine Sache habe ich übersehen, hier kommt ein Komma noch dazwischen. Jetzt habe ich hier schon was benutzt, was auf der Folie weiter unten kommt, nämlich, ja, wie schaut denn diese Inhaltsbeschreibung aus? Hier steht ja nicht bloß drin, ein Head- und ein Body-Element darf dem untergeordnet sein, sondern hier steht noch ein bisschen mehr drin. Hier steht nämlich drin, zuerst ein Head und dann ein Body, genau in der Reihenfolge. Steht hier, eine Kommaliste bedeutet eine sequentielle Abfolge. Es gibt andere Möglichkeiten auch, nämlich Alternativen. Ich könnte also jetzt, das passt in dem Fall natürlich nicht. Ich könnte jetzt hier Head senkrechter Strich Body schreiben. Ich schreibe es jetzt gerade absichtlich nicht an die Tafel, weil das für HTML nicht stimmen würde. Dann darf ich bloßen Head hinschreiben, bloßen Body hinschreiben oder Body gefolgt, ja, oder bloßen Head hinschreiben, bloßen Body und das ist es. Genau, also die beiden Dinge als Alternative. Was ich auch machen kann, ist das Ganze optional oder einzelne Elemente optional zu machen. Ich könnte also hinschreiben Head Fragezeichen oder Body Fragezeichen. Was heißt, es kann gar nichts dastehen. Es kann einmal Head dastehen, es kann einmal Body dastehen. Und ich kann aber auch sagen, nur eins von denen darf weggelassen werden. Ich kann also da Spielarten machen. Ich kann auch Wiederholungen erlauben. Ich kann zum Beispiel sagen, das Head zum Beispiel als erstes Element darf wiederholt werden. Dann schreibe ich ein Plus dahinter, muss aber mindestens einmal dastehen. Das bedeutet das Plus. Es kann fehlen und wiederholt werden, dann schreibe ich ein Sternchen dahinter. Also dann ist es nullmal oder beliebig oft. Diese Sprache, die hier benutzt wird, das, und auch die Symbolik sozusagen, es gibt eine sequentielle Abfolge, es gibt eine Alternative und es gibt Wiederholungen und als Variante davon noch das Optional, was man auch als nullmal wiederholen verstehen kann, Das ist eine bestimmte Struktur sozusagen, wie man komplexere, wie sage ich es denn am besten, wie man komplexere, naja, doch wieder Strukturen ausbauen kann aus einfachen Elementen. Sowas gibt es in der Informatik sehr oft und so oft, dass man dafür eine eigene Theorie eigentlich entwickelt hat. Also Sie werden irgendwann im Laufe des Studiums, ich glaube im dritten Semester oder so, zu tun haben mit einer Vorlesung Theoretische Informatik für Medieninformatik, aber in so ein bisschen Grundlagen der Theorie formaler Sprachen erklärt werden. Und dort wird Ihnen der Begriff der regulären Sprache begegnen. Das sind reguläre Ausdrücke und damit ist es eine reguläre Sprachkonstruktion. Damit kann ich viel machen, aber nicht alles. Ich kann damit zum Beispiel keine Klammerstrukturen beschreiben. Das würde jetzt zu weit führen. Was für Sie wichtig ist, ist, dass diese Konstruktion Alternative, Sequenz, Wiederholung und Option, dass Sie die immer wieder treffen, in vielen Sprachbeschreibungen und auch genau mit der Symbolik. Wo man es zum Beispiel häufig trifft, ist bei Sprachen, mit denen Sie in Texteditoren nach irgendwelchen Mustern suchen in dem Text oder in irgendwelchen Ersetzungsalgorithmen. Unterstützen auch so Office-Werkzeuge, aber insbesondere kommt es eigentlich aus der Unix-Welt, wo ich sagen kann, ein bestimmter Text muss immer mit ABC anfangen und dann können beliebig viele Zahlen folgen. Und dann kann ich dann irgendwo sowas schreiben wie ABC, Klammer auf, 0 oder 1 oder so bis 9, Klammer zu, Stern. Solche Sprachen, um Muster zu finden in Texten, die benutzen auch reguläre Ausdrücke. Okay, das war jetzt ein Ausflug, das sagt bloß, diese Inhaltsbeschreibung verwendet Standards, die man an anderen Stellen in der Informatik auch sozusagen wieder trifft. Also Kommaliste, sequentielle Abfolge, senkrechter Strich, Alternative, Fragezeichen, optional, plus Wiederholung und Stern, optional oder Wiederholung. Jetzt habe ich ein Beispiel, ich habe schon gesagt, das Beispiel aus dem Buch von Knobloch und Popp stammt. Ganz einfach, wir haben sowas wie Folien, irgendwelche Lerneinheiten oder so. Und eine solche Folie soll bestehen aus zwei Dingen, einem Titel und einer Folge von irgendwelchen Stichpunkten, von Themen. So wie es ja hier eigentlich im Prinzip auch ist, da gibt es oben eine Überschrift und dann gibt es in den allermeisten Fällen eine Folge von einzelnen Stichpunkten. Die Überschrift ist eine Zeichenreihe, ja, und diese Liste von einzelnen Stichpunkten, da habe ich jetzt gesagt Liste von Themen, die sind dann natürlich nochmal strukturiert in einzelne Themen und das ist dann jeweils eine Zeichenreihe. Also kann ich sagen, eine DTD dazu schaut so aus. Das geht auch mit XML an, also mit einem XML-Prolog, allerdings kommt kein Dokumenttyp, weil es eine Dokumenttyp-Definition ist. Also zuerst ein Prolog ist XML und dann kommen vier Elementdeklarationen. Das erste sagt, und was es an erster Stelle sagt, definiert auch gleich das Root, das Wurzelelement. Also das Element heißt Folie und unter der Folie dürfen, genau wie das bei HTML auch der Fall war mit dem Head und Body, dürfen zwei Dinge stehen, ein Titel und eine Themenliste und zwar genau in der Reihenfolge. Titel ist einfach, Titel ist ein eigenes Element und da steht nur eine Zeichenreihe drin. Da ist also PC-Data der Datentyp und das wird mit diesem Kreuzzeichen eingeleitet. Das ist eine rein syntaktische Spielerei. Die Themenliste, das ist wieder interessant, die Themenliste besteht aus, ja, kann man sich jetzt streiten, ob es aus mindestens einem Thema bestehen muss, dann könnte man Thema plus schreiben. Hier wird sogar gesagt, sie kann auch leer sein, Thema Stern. Also dürften beliebig viele und auch gar kein Thema drunter stehen. Und das macht ja vielleicht auch Sinn, weil ich vielleicht einen Titel angeben will und noch nicht weiß, welche Themen drunter kommen, darum habe ich vielleicht meinen leeren Titel ohne untergeordnete Themen, ohne dass die Themen jetzt ausgeführt sind. Ja, und die einzelnen Themen, da heißt, gibt es wieder ein Tag Thema und da steht wieder ein String drin. Ziemlich einfach und jetzt fragt man sich natürlich, wie Folien dazu ausschauen, konkrete Folien. Das wäre jetzt ein Beispiel für ein Dokument dieser neuen Sprache für Folien. Wir haben jetzt eine neue XML-Sprache erfunden. Die ist viel einfacher als HTML oder XHTML und ist viel einfacher als SVG, weil es bloß ein paar wenige Elemente enthält, aber ansonsten ist es genau eine gleichwertige XML-Sprache dazu. Und da gibt es halt jetzt Folie, Titel, Themenliste und Thema als Elemente und ich muss mich an die Regeln halten. Das heißt, ich schreibe XML-Prolog, Doctype ist Folie, das ist immer der gleiche Doctype, das der Root-Element ist und dann der Dateiname und der Folien 1 DTD habe ich meine DTD gespeichert, das, was auf der letzten Folie war, diese Elementdeklarationen. Ja, und dann muss ich natürlich auch eine Struktur drunter geben. Das muss mit Folie anfangen. Da muss zuerst ein Titelelement kommen, dann ein Themenlistenelement. Und jetzt sind hier Beispiele eben eingetragen, was halt wirklich einfach nur ein Beispiel ist. Also der Titel, eine Zeichenreihe, eine beliebige Themenliste. Und da sind zwei Themen in dem Fall eingetragen, die beide eben wieder eine Zeichenreihe haben. Das ist eine Möglichkeit, mit der man sozusagen jetzt ein Element dieser großen, großen Sprache definieren können. Natürlich kann ich jetzt beliebige Folien beschreiben. Ich führe das gleich nochmal an einem Beispiel vor, aber bevor wir das sozusagen konkret anschauen können, möchte ich zwei Begriffe noch definieren. Das eine ist, ein XML-Dokument kann in verschiedener Art und Weise syntaktisch korrekt sein. Die einfachste Art der syntaktischen Korrektheit ist die Wohlgeformtheit und eine zweite Art der syntaktischen Korrektheit ist die Gültigkeit. Wohlgeformtheit und Gültigkeit unterscheiden genau nach diesen zwei Sprachebenen, die ich vorher erklärt habe, die allgemeine Eigenschaft, es gehört überhaupt zur XML-Familie, es genügt den grundsätzlichen Prinzipien, die für alle XML-Sprachen gelten. Und die Gültigkeit heißt, es entspricht den genau in dieser speziellen Dokumenttyp-Definition für diese eine Sprache festgelegten Regeln. Und dementsprechend ist die Wohlgeformtheit, es genügt ganz allgemein den Regeln der XML-Syntax. Und hier kommt gerade ein Beispiel eines wohlgeformten XML-Texts, der ganz ähnlich ausschaut wie Folien, aber jede Menge Fehler sozusagen enthält. Da ist Titel falsch geschrieben und Thema heißt anders, heißt einmal THM, einmal THA. Also es ist nicht wirklich so, wie unsere Folien vorher ausgesehen haben, aber es ist immer noch wohlgeformt, weil diese Regeln eingehalten sind, dass jedes Tag, das aufgemacht wird, wird zugemacht, die Schachtelung ist in sich korrekt. Das heißt, es ist ein wohlgeformtes XML-Dokument. Es ist aber nicht gültig. Gültig, um zu sagen, etwas ist gültig, muss ich eine Dokument-Type-Definition kennen, muss sagen, das ist die Dokumenttyp-Definition, auf die wir uns beziehen, da drin stehen die zulässigen Elemente, da stehen die zulässigen, kommen jetzt gleich dann noch Attribute und wenn es das XML-Dokument dem entspricht, dann sagen wir, es ist gültig. Und natürlich sollte ein gültiges Dokument immer auch wohlgeformt sein, das heißt, es ist eine stärkere Aussage. Es ist so, wenn jetzt hier steht, Anwendungen erzwingen Gültigkeit oft nicht. So ein Webbrowser zum Beispiel, der ist ja in der Lage, XHTML anzuzeigen. Der wird in der Regel nicht erzwingen, dass die Dokumente, die er anzeigt, gültig sind, in dem Sinne, dass er eine Fehlermeldung liefert, wenn ein ungültiges Dokument eingespeist wird. Der wird in der Regel das ungültige Element in irgendeiner Form ignorieren. Und das ist generell bei XML so üblich, dass in den allermeisten Fällen die Gültigkeit nicht explizit überprüft wird, sondern angenommen wird. Man sorgt dafür, dass man kann mit separaten Werkzeugen kann man die Gültigkeit überprüfen. Man sorgt dafür, dass man gültige Dokumente erzeugt. Aber sehr oft überprüft man die Gültigkeit nicht, was nicht unbedingt Schlamperei bedeutet, sondern auch einen Hintergrund hat, nämlich bezüglich der Erweiterbarkeit. Wenn Sie sich vorstellen, bestimmte Spezialbrowser für irgendwelche Spezialzwecke zum Beispiel interpretieren bestimmte zusätzliche Elemente, die, was weiß ich, diesen Browser für Behinderte, der Sprachausgabe benutzt, also für Blinde zum Beispiel, der irgendwelche Sonderinformationen benutzt. Das macht keinen Sinn, dass andere Browser das anzeigen. Es ist besser, wenn die anderen Browser das ignorieren. Da ist vielleicht Zusatzinformation, die bloß zu irgendeiner Performance-Optimierung da ist, die nur bestimmte Systeme interessieren, andere nicht, dann ist es besser, dass die anderen Systeme das ignorieren. Deswegen ist es oft so, dass die Gültigkeit nicht wirklich überprüft wird, was aber für uns natürlich im Umgang mit XML heißt, dass wir nicht in der komfortablen Situation sind wie bei Programmiersprachen, dass wir immer gleich eine Fehlermeldung kriegen, sondern dass wir da ein bisschen mehr selber aufpassen müssen. Deswegen gibt es auch Werkzeuge, die uns sozusagen so eine Art Programmierumgebung für XML liefern, mit denen ich bei XML-Dokumenten ausprobieren kann, sind die denn jetzt wohlgeformt oder gültig? Und um das ein bisschen konkreter werden zu lassen, habe ich hier ein solches Werkzeug auch mal mitgebracht. Ich weiß gar nicht, ob wir das in Übungen auch tatsächlich benutzen. Da gibt es wahrscheinlich andere Werkzeuge. Das ist jetzt das Oxygen, aber es gibt verschiedenste. Wo ist denn das hier? Einstellungen. Aspekt. Ich mache bloß die Schriftgröße mal ein bisschen größer, damit Sie ein bisschen mehr sehen können hier. So, Das ist also jetzt ein Beispiel für ein Werkzeug, das ausschließlich dafür da ist, mit XML-Dokumenten umzugehen. Und mit dem werde ich jetzt ein paar Beispiele machen. Das ist jetzt natürlich das Beispiel, das wir gerade auf den Folien der Vorlesung hatten. Man sieht so ein bisschen eine Anordnung, ähnlich wie man es bei Programmierentwicklungsumgebungen kennt. Wir haben also links so eine Projektsicht, wo man sieht, welche Dateien gehören zu einem Projekt, XML-Projekt, XPR. Und rechts sind jetzt drei von diesen Dateien, auch alle drei in dem Fall, die in dem Projekt drin sind, geöffnet. Und Sie sehen, da gibt es drei verschiedene, nämlich zwei XML und eine DTD-Datei. Und das ist die DTD. Und ich habe jetzt hier genau das Beispiel natürlich benutzt. Sie sehen, dass wir in der Vorlesung hatten. Sie sehen auch, dass wir hier Einfärbungen haben. Das heißt, es ist ein Editor, der die XML-Syntax kennt, der mir auch, wenn ich jetzt anfange, was zu schreiben, eben helfen kann, die DTD-Syntax sozusagen zu benutzen. Ich muss also jetzt nicht immer alles auswendig wissen, sondern der gibt mir sozusagen Hinweise, wie es vernünftigerweise weitergehen könnte. Also da sieht man sozusagen auch, wie wenige Elemente es in der XML-Sprache überhaupt gibt. Das wäre jetzt ein Beispiel für so ein XML-Dokument und Sie sehen, das bezieht sich jetzt auf Folien 1 DTD. Folien 1 DTD war die Datei, die wir gerade angeschaut haben, die jetzt in dem Fall im gleichen Verzeichnis liegen, dadurch ist der Zugriff eben besonders einfach. Man könnte das auch über eine URL natürlich komplizierter machen, den Zugriff. Dann kann die irgendwo liegen. Ich habe hier natürlich zunächst mal mit dem Editor auch die Möglichkeit, hier Dinge zu editieren, wobei das ganz interessant ist. Wenn Sie jetzt schauen, ich habe an der Stelle nach einem Thema jetzt angefangen, ein Element einzufügen. Und jetzt wird mir hier gleich angeboten, dass ich ein Thema machen kann oder die Themenliste schließen kann. Das heißt, der Editor kennt die XML-Syntax, hat das alles analysiert. Und das sind genau die möglichen Fortsetzungen an der Stelle. Ich kann nämlich noch ein neues Thema hier einfügen oder ich kann natürlich die Themenliste beenden, wobei dann natürlich das andere Themenlistenende, das drunter kommt, verkehrt wäre. Aber das heißt, dieser Editor ist sozusagen ja, sich bewusst dessen, wie die XML-Struktur ist, nicht bloß bezüglich der Wohlgeformtheit, sondern sogar bezüglich des Dokumenttyps. Und da habe ich jetzt ganz viele Möglichkeiten, damit umzugehen. Eine Möglichkeit, die ich zum Beispiel habe, ist, das Dokument hier auf Wohlgeformtheit zu überprüfen und zu validieren. Das ist jetzt zunächst mal ziemlich banal, wenn ich das jetzt auf Wohlgeformtheit überprüfen will, dann kriege ich halt unten eine Meldung, das Dokument ist wohlgeformt und wenn ich es auf Gültigkeit überprüfe, also validiere, dann heißt das Dokument ist gültig. Ja, big deal. Das war jetzt das andere Beispiel, was sind also mit ganz ähnlichen Strukturen, aber eben der Behauptung, das würde sich auf diese DTD beziehen, und verschiedenen Fehlern, da steht Titel falsch geschrieben und ähnliches. Hier kann ich natürlich wieder überprüfen, wohlgeformt. Und ich kann auch versuchen, sozusagen die Gültigkeit zu überprüfen, heißt da unten Validierung fehlgeschlagen und dann stehen da eine ganze Reihe von Sachen, Element-Type, TTL must be declared, T-List must be declared und so weiter. Und eine Fehlermeldung, wie man es eigentlich von einem Parser sozusagen, von der syntaktischen Analyse von der Programmiersprache kennt. Das heißt, das ist ein Werkzeug, das jetzt wirklich die Document-Type-Definition nimmt und überprüft. Und Sie sehen, dass es da noch auch ganz viele andere Werkzeuge gibt, auf die ich jetzt nur teilweise nachher eingehen werde. Aber das einem natürlich sehr viel dabei helfen kann, konkret zu verstehen, was sozusagen eventuellen Fehlerquellen sind, die man jetzt im Umgang mit XML macht. Schon angefangen damit, dass man die Syntax, dass man Hilfe kriegt, die richtige Syntax zu schreiben, bis dahin, dass es eben dann hilft, wenn man irgendwo mal ein nicht gültiges Dokument hat, die entsprechende Fehlerquelle zu finden. Jetzt ein bisschen genauer noch. Was sind denn, gibt es bei Element noch an weiteren Varianten? Das hier ist eigentlich schon ein ziemlicher Spezialfall, wird man jetzt vielleicht gar nicht so im Detail brauchen. Ich will bloß klar machen, dass es eben nicht bloß diese geschachtelten Fortsetzungen auf andere Elemente und das PC-Data gibt, sondern es gibt auch noch andere Varianten. Zum Beispiel kann ich empty hinschreiben, leerer Inhalt, oder ich kann any hinschreiben. Und any ist ganz interessant, da darf ich beliebige Zeichen reinschreiben und das ist praktisch nicht mehr geparste Character Data, das heißt, es wird nicht mehr weiter analysiert. Also ich könnte zum Beispiel Element Titel Any schreiben und dann wäre es möglich, dass ich innerhalb von Titel irgendwie spitze Klammern und eigentlich sonstige XML-Syntax benutze und das als der Inhalt von dem Titelelement verstanden wird. Braucht man nur selten, aber kann an manchen Stellen sinnvoll sein. Deswegen gibt es das für Spezialfälle. Empty Lehreninhalt ist auch so ein Spezialfall, aber das macht guten Sinn, wenn Sie zum Beispiel an so einen Zeilenumbruch denken, wo man sagt, da soll kein Inhalt, das ist einfach ein Element ohne irgendwelche schließenden Tags und was das dazwischen eingeschlossen ist. Und noch eine Kleinigkeit, wenn Sie ein Literal sozusagen angeben, also wenn Sie ein, sagen, es kann eine Zeichenreihe sein und ein Element, dann, und Sie haben eine Alternative zwischen den beiden, dann müssen Sie die Zeichenreihe nach vorne nehmen. Also eine Kleinigkeit, aber kann schnell mal zu Fehlern führen. Also wenn Sie eine Alternative zwischen der Zeichenreihe und zum Beispiel Thema oder irgendeinem anderen Element haben, dann müssen Sie das grundsätzlich nach vorne nehmen, die Zeichenreihe. Das waren Feinheiten. Das jetzt mit Atlist ist nicht wirklich eine Feinheit, sondern ein ganz elementares Konstrukt. Eigentlich das zweite wirklich grundlegende Konstrukt. Element war das eine und das andere ist Atlist. Dort können Sie die Attribute zu einem Element definieren. Und Sie sagen mit Atlist für ein Element, welche Attribute gibt es? Also Sie schreiben Atlist, dann schreiben Sie einen Elementnamen und dann schreiben Sie eine oder mehrere Attributdefinitionen dahinter. Das können also auch viele sein, deswegen ist hier ein Plus. Also mindestens eine sollte man hinschreiben, sonst macht es keinen Sinn, eine Atlist zu machen, sonst lässt man das besser ganz weg oder lässt es ganz weg, dann haben wir keine Attribute. Und die Attributdefinition besteht aus 3 oder 4 Elementen. Da wird immer der Attributname festgelegt, dann sowas wie ein Datentyp und dann kann ich einen Standardwert angeben und einen, in manchen Fällen auch noch einen Festwert. Und dieser Datentyp, der ist ein bisschen anders, als wir das so kennen, da gibt es nur ganz wenige. Es gibt 3 Datentypen, nämlich eine Zeichenreihe, Character Data, die nicht analysiert wird, deswegen steht auch in spitzen Klammern, deswegen kein P davor, also bloß C-Data. Und dann gibt es noch 2, die zusammengehören, nämlich Identifier. Das sind eigentlich auch Zeichenreihen, aber das sind jetzt nicht irgendwie Datentypen, die man dann explizit als Attribut in die bloß hinschreibt und interpretiert und weiter nicht mehr keine Rolle mehr in der Syntax spielen, sondern das sind eindeutige Bezeichner, die sozusagen einen Anker irgendwie definieren. Das heißt, so ein ID darf nur einmal im Dokument vorkommen. Auch das wird von vielen Anwendungen nicht wirklich überprüft, manchmal auch ein bisschen schlampig gehandhabt, aber wenn ich Datentyp ID habe, dann darf dieser Attributwert nur einmal im Dokument vorkommen. Und IDREF, das darf natürlich mehrfach vorkommen, das ist ein Verweis auf einen ID und da ist allerdings so, dass dieser zugehörige, das Verweisziel vorkommen muss, das heißt, da verweise ich auf eine andere Stelle, die mit ID sozusagen markiert ist. Ja, und es gibt noch eine Möglichkeit von Datentypen, nämlich dass ich einfach konkrete Werte angebe, eine Auswahlmöglichkeit von Werten, wie bei Farben, sogenannte skalare Typen, Rot, Gelb, Grün, Blau oder Sprachen, Deutsch und Englisch oder so, die kann ich einfach direkt hinschreiben. So, das war Attributname, ist Attributname, Attributtyp haben wir angeschaut. Standardwert, ja, da gibt es die eine Möglichkeit, dass ich dort wirklich einen richtigen Standardwert angebe, dann ist das einfach der Default-Wert, der Standardwert, der eingesetzt wird, wenn man das Attribut weglässt. Also ich habe irgendwas, wo eine Zahl zum Beispiel meistens erwartet wird und sage, Standardwert ist 0 oder so. Und wenn ich es weglasse, dann nimmt man eben an, da steht die 0. Dann gibt es aber noch verschiedene andere Varianten, nämlich implied kann man hinschreiben mit einem Kreuz, um das von den konkreten Werten zu unterscheiden. Das heißt, dieses Attribut ist optional und wir haben keinen Standardwert dafür. Also ich kann es weglassen, aber dann ist nicht definiert, was der Wert für das Attribut ist, was einen kleinen Unterschied ausmacht. Dann gibt es required, das heißt, dieses Attribut ist nicht optional, das muss immer dastehen, wenn es nicht dasteht, ist es ein Fehler. Und dann gibt es noch eine Spezialvariante, die man auch nur ganz selten braucht, eigentlich nur zur Einbettung in irgendwelche anderen Sprachen oft, fixed, das heißt, das Attribut muss einen bestimmten Festwert immer haben, also es muss dastehen und muss einen Wert haben, es darf nur dieser eine Wert dahinter stehen und der ist dann als das vierte Element hier beschrieben. Also jetzt konkreter, wenn wir unsere Folien nehmen, ich habe die jetzt noch ein kleines bisschen aufgebohrt, indem ich gesagt habe, es gibt ein Element Folien vorweg, das aus Einzelfolien besteht. Also Folien ist Folie-Stern. Das heißt, ich habe ein Wurzelfolien und darunter kommt mehrfach das Element Folie von vorher. Und Folie hat wieder Titel, Themenliste und Themenliste ist wieder als Themen zusammengesetzt. Und jetzt stehen ein paar Attribute dabei. Also für dieses Folien, für diese Sammlung von mehreren Folien, steht hier als Attribut eine Sprache, Deutsch oder Englisch, das ist also eine Liste von konkreten Werten. Und als Standardwert ist DE, also für das Kürzel für Deutsch angegeben, also DE und EN sind die Werte und DE ist der Standardwert. Und es ist damit optional, wenn man nichts angibt, ist es DE. Was haben wir noch? Bei einer einzelnen Folie ist zum Beispiel ein Attribut erstellt vorgeschrieben und dort heißt es, das sind irgendeine Zeichenreihe. Eigentlich wollte man da sagen, es ist ein Datum, können wir aber in der XML-DTD nicht. Also sagen wir einfach, es sind irgendwelche Characters und das muss dastehen. Ein Autor ist auch eine Character-Reihe, das sollte dastehen, muss aber nicht. Also schreiben wir implied oder kann dastehen, muss aber nicht, implied. Dann wollen wir der Folie einen Bezeichner geben, der muss eindeutig sein und wird verlangt. Also ident vom Typ ID und wird verlangt. Und dann könnte es ja sein, dass eine Folie auf eine andere verweist, die zum Beispiel sagt, es gehört zu dem gleichen Themenbereich, siehe auch die andere Folie. Also gibt es ein Attribut, siehe auch, das ist vom Typ idref und ist implied, das kann dastehen oder nicht. Und wenn es dasteht, dann hat es natürlich einen Wert von dem Typ ID, der auf eine andere Folie verweist, die da ist. Und dann habe ich bei Titel jetzt nochmal any aufgenommen und bei Themenliste so wie vorher und habe da jetzt weiter keine Attribute dazu geschrieben. Und das wäre also jetzt ein Beispiel eines Dokuments vom Typ Folien. Also jetzt auch eine andere DTD, der heißt jetzt Folien 2 DTD und man sieht, es geht los mit Folien oben, nicht mehr mit Folie und dort steht das Attribut Sprache gleich Englisch, Folie erstellt gleich, ident gleich F1, dort unten anderes erstellt Datum, Identifier gleich F2. Das heißt, die Attribute werden jetzt dort benutzt und natürlich kann ich das Ganze jetzt auch wieder mit dem Werkzeug entsprechend interpretieren oder benutzen. Wie hieß das Ding? Folien 2 XPR. Ja, das wäre also jetzt dieses, die sind ja im Dokument gar nicht dabei. So, das ist jetzt das Folien 2 DTD, was wir vorher hatten. Dort stehen jetzt genau die Beispiele drin, die hier benutzt wurden. Man sieht, dass das also auch entsprechend unterstützt werden. Das wäre jetzt ein konkretes Dokument, eine Instanz davon. Auch da kann ich jetzt die Gültigkeit und natürlich auch die Wohlgeformtheit feststellen. Und ich kann natürlich jetzt ganz leicht die Gültigkeit auch verletzen, indem ich zum Beispiel das Ident hier weglasse. Dann ist das Dokument immer noch wohlgeformt. Aber bei der Gültigkeit heißt es hier Attribute Ident is required and must be specified for Element Folie. Weil natürlich in der Dokumenttypdefinition drin steht, eine Folie muss immer so einen Identifikator haben. Also schreibt man lieber hin. Und genauso ist es natürlich auch beim Editieren so, dass wenn ich jetzt hier weiter schreiben will, sozusagen weitere Attribute hinzufügen, dann wird die DTD entsprechend interpretiert und es wird mir erlaubt, eben, was fehlt denn noch? Autor war ein optionales Attribut und siehe auch, war ein weiteres optionales Attribut, die ich an der Stelle eben benutzen könnte. Also auch das wird von so einem Werkzeug natürlich unterstützt. Eine Sache noch und dann denke ich, machen wir kurz Pause, ist, dass wir uns ein bisschen überlegen müssen, an welcher Stelle wir welche Sprachkonstrukte einsetzen in der XML, also in der XML-Dokumenttyp-Definition. Insbesondere, ob ich bestimmte Informationen als Elemente repräsentiere oder als Attribute, ist nicht ganz klar. Also wenn man jetzt an Bücher zum Beispiel denkt, da gibt es die Möglichkeit, dass ich sage, zu einem Buch gibt es zum Beispiel eine ISBN und es gibt einen Autor logischerweise. Jetzt kann ich entweder sagen, es gibt ein Element Buch und ein Unterelement ISBN, Unterelement Autor, hier links in der gelben Version oder rechts in der grünen Version. Es gibt zu dem einen Element Buch gibt es ein Attribut ISBN und ein Attribut Autor. Links also Unterelemente. Das ist relativ schön zu lesen. Insbesondere kann ich da ganz leicht sagen, es gibt mehrere Autoren. Schreibe ich einfach noch ein Autorelement rein. Für die ISBN ist das weniger gut, weil wir vielleicht nur eine haben. Aber bei den Autoren ist das vielleicht ganz praktisch. Außerdem kann ich jetzt den Autor noch unterscheiden in Vorname und Nachname oder was auch immer. Da habe ich kein Problem, den weiter zu strukturieren. Das geht rechts natürlich bei den Attributen nicht. Und ich kann, wenn ich ein Element ISBN zum Beispiel definiert habe, kann ich irgendwo ganz anders ein anderes Element definieren, das auch ISBNs benutzt. Und habe damit natürlich Wiederverwendung sozusagen, wiederverwendbare Elemente. Die Attribute sind irgendwie recht leicht zu überprüfen. Ich habe keine Wiederholungen. Das Ganze wird aber eine einfachere Struktur. Ich habe weniger tiefe Schachtelungen. Und es ist ganz klar, dass diese Zusatzinformation genau zu dem Element gehört, während sonst eben ja doch vielleicht unter vielen, vielen anderen untergeordneten Informationen verloren geht. Also man kann sich an der Stelle wirklich fragen, wahrscheinlich, wenn man jetzt die Bücher anschaut, wäre es für ISBN nicht schlecht, das als Attribut zu machen, weil das wirklich genau zu dem Buch gehört, nicht wiederholt werden soll, wahrscheinlich sonst nirgends benutzt wird, während Autor zum Beispiel was ist, was man eher als Unterelement definiert, weil so ein Autor ja auch ein Autor von einem Artikel sein kann oder auch benutzt werden kann für eine Präsentation, für einen Film, für eine Audioaufnahme, was auch immer. Also wäre das wiederverwendbar an anderen Stellen. Okay, es gibt noch ganz viel zu sagen zu XML, da möchte ich mich aber jetzt zuerst mal zurückhalten, machen wir zuerst mal eine Pause. Um 11:05, also 11 Minuten Pause auf der Hörsaaluhr, mache ich dann wieder weiter. Ja, dann machen wir wieder weiter mit dem schönen Thema XML. Ich sollte an der Stelle vielleicht sagen, dass das XML letztlich hier nur angetippt werden kann. Das ist ein komplexes, großes Gebiet und Sie werden im Lauf Ihres Studiums, also wenn Sie den normalen Bachelorstudiengang so anschauen, liegt das, glaube ich, ganz weit hinten im sechsten Semester möglicherweise, erst fünften oder sechsten Semester, eine Lehrveranstaltung finden, erst Webinformationssysteme, die nun dieses Thema nochmal im großen Detail aufgreifen wird. Und da gibt es eine Vielzahl von Sprachen und Werkzeugen und Dingen, die sich um das XML ranken. Das können wir jetzt hier so nicht komplett abhandeln. Ich habe mir bewusst jetzt mit dem ersten Teil, das ist jetzt so diese erste Stunde heute, relativ viel Zeit gelassen, weil das so die Grundprinzipien sind. Wenn Sie das mal verstanden haben, was da eigentlich passiert, dass Sie zwei Sprachebenen haben, das ist sozusagen der Grundbaustein. Das wollen wir auch in den Übungen ausführlich üben, dass Sie mal das Verhältnis sozusagen zwischen der Sprachdefinition und der Anwendung der Sprache, dass Sie das richtig ausprobieren können. Dann gibt es jede Menge Feinheiten und jetzt kommen schon ein paar von den Feinheiten. Da werden wir sowieso nicht ganz bis zum Ende bei allem kommen. Also konzentrieren Sie sich lieber mal auf die Grunddinge und trotzdem erkläre ich Ihnen natürlich jetzt ein paar Feinheiten dazu, weil man die immer wieder trifft, weil die vielleicht auch ein paar Dinge erklären, die man in HTML schon gesehen hat. Aber glauben Sie nicht, dass Sie jetzt alles gleich in kompletter Tiefe anwenden können müssen. Also ich habe jetzt drei Spezialthemen, die ich ansprechen will, nämlich Entities, Namespaces und XML-Schema. Und dann geht es ein bisschen in die Anwendungen von XML rein. Und diese drei Spezialthemen, das erste davon sind Entities. Das haben Sie vielleicht vorher schon mal gesehen, als ich da angefangen habe mit dem Werkzeug in der DTD rumzueditieren, hat er mir das Schlüsselwort Entity angeboten. Und eine Entity ist eine Abkürzung. Fragen Sie mich nicht, warum das Entity heißt, das heißt halt mal so. Es ist ein Abkürzungsmechanismus für XML-Text, grob gesagt. Das heißt ganz einfach, ich gebe einen Namen und gebe dahinter ein Stückchen XML-Text an und dann habe ich so eine Art, ja, man sagt manchmal Makro oder so, ich habe also einen Namen, den ich immer wieder benutzen kann, es steht für den immer gleichen XML-Text. Wenn ich den ändern will, dann brauche ich ihn bloß einmal ändern an der einen Stelle und ich spare natürlich auch, wenn der häufig vorkommt, einfach Platz. Jetzt gibt es zwei verschiedene Arten von Entities. Die eine ist die man häufiger trifft, der auch wichtiger ist sozusagen. Das sind Entities, die dann wirklich in dem XML-Dokument benutzt werden können. Die werden definiert in der Sprachdefinition, also in der Document Type Definition, werden die sozusagen vorgegeben und benutzt, angewendet werden sie im Dokument. Dafür gibt es also eine Definition, das Schlüsselwort Entity, der Name der Entity, und dann kommt der Text, den das Ganze bedeutet, der Entity-Inhalt. Und in dem XML-Dokument werden die mit einer sehr seltsamen Syntax angesprochen, nämlich mit einem Kaufmanns- und Name der Entity und einem Strichpunkt. Und wer so ein bisschen noch das HTML in Erinnerung hat, dem wird jetzt was bekannt vorkommen, weil sie zum Beispiel dort für ein deutsches Ä und A-Ummel Strichpunkt schreiben. Und das ist genau eine Entity, die sie dort benutzen, eine vordefinierte Abkürzung für ein Stückchen HTML-Text, das eben einmal definiert wurde und das sie sozusagen nur anwenden. Und da können Sie natürlich, wenn Sie die DTD selber schreiben, können Sie neue Entities definieren, die dann eben Ihre Anwender in Ihren Dokumenten benutzen können. Es gibt noch eine zweite Art von Entities, die seltener sind. Die werden auch in der DTD definiert, unterscheiden sich von der Syntax her nur dadurch, dass da ein Prozentzeichen noch vorne eingefügt ist. Und die werden nicht im Dokument selber, sondern auf der Meta-Ebene in der DTD benutzt. Dort schreiben Sie dann bei der Verwendung auch ein Prozentzeichen, Entity-Namen, Strichpunkt, nicht ein Kaufmanns- und Entity-Strichpunkt. Syntax ist Schall und Rauch, aber in dem Fall sollte man es natürlich kennen. Das ist auch wieder vielleicht nicht ganz klar zu verstehen, wenn man nicht ein Beispiel kennt. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel, also in den Folien ist es vielleicht ein bisschen künstlich, aber warum nicht, wenn Sie sagen, eine Einleitung soll immer ein Thema sein, das eben den Namen Einleitung hat, ein einzelnes isoliertes Thema, dann können Sie eine Entity mit dem Namen Einleitung definieren und dahinter schreiben, das entspricht eben Thema, Einleitung, Ende, Thema. Genauso ist bei Schluss hier gemacht. Dann schreiben Sie in dem XML-Dokument unter Themenliste zum Beispiel bloß und Einleitung, Strichpunkt, dann weitere Themen und da, wo Sie jetzt auf diese Entity-Einleitung Bezug genommen haben, ist es hier genauso gut, als hätten Sie Thema, Einleitung, Thema hingeschrieben. Also passt es an der Stelle auch rein syntaktisch und es wird auch validiert und so weiter. Es ist also ein gültiges Dokument. Eine zweite Möglichkeit, wenn Sie jetzt in der DTD bestimmte Dinge mehrfach brauchen, wäre eine Möglichkeit, dass Sie zum Beispiel meinem privaten Namen ist das vielleicht jetzt nicht ganz einleuchtend, aber wenn es jetzt der Name einer Organisation zum Beispiel ist oder einer Firma, der an vielen Stellen in den Dokumenten vorkommen soll, zum Beispiel in allen möglichen Copyright-Vermerken und an anderen Stellen, dann kann das sehr wohl sinnvoll sein. Dann kann ich also eine DTD im zum Beispiel Autor jetzt in dem Fall benutzen, in dem Fall meinen Namen angegeben, und dann bei den Attributlisten zum Beispiel an der Stelle, wo für Autor ein Standardwert erwartet wird, sagen, der Standardwert ist nun die DTD-Entity, die Parameter-Entity Autor, oder zum Beispiel in der Fußzeile von einer Folie, wenn es die gibt, sowas benutzen. Und dann kann ich natürlich nur an einer Stelle diesen Autor ändern und das zieht sich dann an allen Stellen, wo eben diese Abkürzung benutzt worden ist, durch die Anwendung sozusagen durch. Auch das kann man natürlich mit Werkzeugen unterstützen, auch das werden Sie in den Übungen dann ausprobieren, wobei ich glaube, die Entities werden dann schon keine so große Rolle mehr spielen, aber ich möchte es hier eben auch zeigen, hier haben Sie also das Beispiel, genau, Entity Einleitung und Schluss und es ist insofern noch ein bisschen eine andere Variante von den Folien, als wir es vorher hatten, weil jetzt diese Fußzeile, die da erwähnt war, wirklich eingebaut ist, das heißt, eine Folie besteht aus Titel, Themenliste und Fußzeile, Fußzeile ist ein String und dort haben Sie jetzt eine Standardfußzeile zum Beispiel, die dem Autor entspricht und ich habe irgendein Autor auch die Entity als Standardwert und hier wäre jetzt eine Folie, die eben eine Einleitung, einen Schluss aus den Abkürzungen nimmt und die in der Fußzeile diese Standardfußzeile benutzt und bei der natürlich der Autor, wenn ich jetzt weglassen würde, mein Name wäre, in dem Fall ist er aber überschrieben mit einem konkreten Autor und auch dieses Dokument, in dem diese Abkürzungen benutzt werden, ist gültig gegenüber der DTD, weil die DTD eben alle diese Elemente sozusagen mit benutzt. Okay, das war vergleichsweise sehr simpel. Jetzt kommt was, was erfahrungsgemäß aufgrund der Syntax ein bisschen irritiert, aber von der Idee her was ganz Logisches ist. nämlich Namespaces. Und auch das muss man gesehen haben, wenn man das Gesamtbild verstehen will. Wenn Sie sich nämlich erinnern, als ich bei SVG den Standardvorspann erklärt habe, dann hieß es da immer, das heißt SVG-Element, das Kopfelement, und dann stand irgendwas von XML, NS und Doppelpunkten, was ein bisschen seltsam ausgeschaut hat. Und das heißt jetzt XML Namespace und genau das schauen wir uns jetzt an der Stelle an. Das Problem ist das, dass wir unter Umständen in einem XML-Dokument Sprachen verwenden wollen, die in verschiedenen separaten Dokumenttyp-Definitionen definiert worden sind. Das macht eigentlich Sinn. Also wenn Sie gerade SVG anschauen, dort wird zum Beispiel die SVG-Sprache selber benutzt. Es werden aber auch Verweise auf andere Dokumente benutzt, Hyperlinks, und die sind in dem sogenannten X-Link-Standard benutzt. Und dann will man natürlich eine Sprache für X-Link irgendwo definieren, die man vielleicht in vielen anderen Sprachen benutzt, und die Sprache für SVG. Jetzt habe ich mehr SVG, eigentlich eine Mischung aus zwei Sprachen. Das ist die eigentliche SVG-DTD und das, was ich importiere aus X-Link. Das heißt, ich habe im Prinzip eine Mischung aus mehreren Dokumenttyp-Definitionen. Was zunächst mal schwierig ist, weil es könnte ja im Prinzip ein bestimmtes Element, ein bestimmtes Tag, in beiden definiert werden. Da gibt es also zum Beispiel irgend so ein Allerwelts-Tag wie Section oder so, könnte in der einen Sprache und in der anderen Sprache definiert worden sein, und dann weiß ich gar nicht, aus welcher der beiden Sprachen es kommt. Das heißt, ich muss auch eine Möglichkeit haben, zu unterscheiden, welches Tag, das ich verwende, bezieht sich jetzt auf welche der beiden Dokumenttyp-Definitionen, die wir benutzen. Und deswegen kann ich Namensräume deklarieren. Das heißt, ich sage, welche Namensräume, die in irgendwelchen DTDs stehen, werden in meinem XML-Dokument benutzt. Und zum Beispiel bei SVG wird das so gemacht, haben wir es gesehen, da steht also der Tagname SVG und dann steht XMLNS Doppelpunkt, Namensraumname und dann eine URI, ein URL, die nun beschreibt, wo dieser Namensraum definiert ist. Das ist der Urheber. Das ist wieder mal keine echte URL in der Regel, die man im Web nachschlagen kann, sondern eine Definition, die einfach einen eindeutigen Bezeichner weltweit geben kann. Und wenn Sie dieses XML-NS mit einem Namensraumnamen definiert haben, dann haben Sie diesen Namensraumnamen in allen untergeordneten, diesem einen Tag untergeordneten weiteren XML-Tags und Attributen und so weiter zur Verfügung. Das bedeutet, Sie werden es in der Regel in der Wurzel angeben, weil Sie es dann im ganzen Rest natürlich benutzen können. Und Sie können es auch oder müssen es im Prinzip auch als Präfix benutzen. Das heißt, wenn Sie jetzt auf einen, das ist jetzt sozusagen der Import eines Namensraums, also X-Link zum Beispiel in SVG, wenn man so hinschreibt, XML-NS, X-Link zum Beispiel ist gleich und dann eine URL, die sich auf X-Link bezieht, dann werde ich an der Stelle, wo ich jetzt zum Beispiel href wäre sowas, das man aus X-Link, das Attribut href, das man aus X-Link bezieht, wenn ich an der Stelle was sagen müssen, dass das nun das aus X-Link ist und nicht aus SVG, dann schreibe ich X-Link Doppelpunkt href. Das heißt, ich habe diesen Namensraumnamen dann als Präfix, um bei einzelnen Tags oder auch Attributen sagen zu können, aus welchem Namensraum die tatsächlich kommen. Und damit habe ich auch das Problem nicht mehr, wenn ich jetzt also href irgendwie in der SVG-Definition auch benutzt hätte. Na, dann ist es halt da auch, aber das ist klar, wenn kein Namensraumname davor steht, dann ist es eben der Standardnamensraumname. Ach ja, Standardnamensraum gibt es natürlich auch noch. Das heißt, es ist der Namensraum für alle Tags und Attribute, wo ich nichts davor schreibe, wo kein Präfix ist. Und um das sicherzustellen, kann ich auch diesen Namensraum nochmal deklarieren, kann sagen, zum Beispiel in HTML, XML Namespace ist gleich. Und der URL, das ist jetzt die entsprechende URL, die man verwendet für XHTML, dann sage ich, alle Tags, die jetzt kommen, entsprechen genau diesem Namespace, wie er dort definiert wurde. Eine Sache muss man jetzt leider dazu sagen an der Stelle, das ist ausgesprochen unbefriedigend. Namensräume, das ist einer der Gründe übrigens auch, warum man mit DTDs nicht zufrieden ist, Namensräume werden in der DTD nicht perfekt unterstützt. Also es ist nicht so, dass Sie den Zustand hätten, wie man es sich vorstellt, dass dann eben mehrere DTDs sozusagen gleichzeitig zur Verfügung stehen und auf die wird gleichzeitig zugegriffen, je nachdem, welchen Präfix Sie benutzen, wird auf die richtige DTD zugegriffen, sondern man muss leider selber alle diese DTDs zusammenmischen und diese gemeinsame DTD erzeugen. Dafür gibt es zwar auch wieder Werkzeuge, aber das ist zunächst mal schon ausgesprochen unelegant und nicht schön. Dann ist es so, dass es eigentlich auch ganz schön wäre, wenn auf diese DTDs zugegriffen wird, würde, wirklich irgendwie übers Netz, über irgendeinen Mechanismus. Auch das findet nicht wirklich statt. Also ist insofern nicht ganz befriedigend. Und das wäre jetzt ein Beispiel für das, was wir bei SVG gesehen haben. Das ist jetzt wirklich bloß ein Ausschnitt aus der letzten SVG-Vorlesung. Und ich erkläre jetzt sozusagen nur nachträglich, was Sie dort schon gesehen haben, und zwar wieder genau den Teil, den wir bei SVG eben sozusagen ausgeklammert hatten. Ja, das ist also XML-Vorspann, dann Doctype SVG und dann steht eben, wo die SVG-DTD steht. Und dann ist das Wurzelelement SVG. Hört ganz am Ende der Datei wieder auf, das heißt, alles, was weiterkommt, ist dem untergeordnet. Und in diesem Wurzelelement werden die Namespaces deklariert. Und da werden zwei Namespaces deklariert. Das eine ist der Standard-Namensraum, nämlich der für SVG. Das heißt, da steht XML-Namespace ist gleich und dann eine Bezeichnung für eine URL, die auf den Namen oder URI, die auf den Namensraum SVG, der vom World Wide Web Konsortium definiert wurde, verweist. Und dann noch ein zweiter, der nun nicht mehr der Standardnamensraum ist, davon kann es ja nur einen geben, und das ist jetzt eben Xlink, da steht das XMLNS:Xlink. Damit wird also dieser Präfix Xlink definiert, und da steht auch nochmal, wo bei der W3C das Xlink definiert ist. Und wenn ich jetzt hier in meinem SVG ein A-Attribut zum Beispiel benutze, ein A-Element benutze, dann ist da kein Präfix davor. Das heißt, ich sage an der Stelle automatisch, das ist aus dem Standardnamensraum. Das heißt, es muss in dem SVG-Namensraum, also in der SVG-DTD definiert sein. Wenn ich das Attribut href benutze, dann steht da xlink:href. Das heißt, dieses Attribut ist in dem xlink-Namensraum definiert, weil es eben dieses Präfix xlink hat und es oben XML-Namespace xlink heißt. Also, vielleicht nichts, was Sie jetzt gleich als allererstes brauchen, wenn Sie mit DTDs arbeiten, aber man stolpert einfach darüber. Wenn man sich Beispiele im Netz anschaut, dann stehen natürlich immer irgendwelche Namespaces dran. Und das sollte Ihnen jetzt mal helfen, sozusagen noch mal ein bisschen das zuzuordnen, wofür diese Namespaces eigentlich da sind. Ja, und das Letzte, was ich sozusagen zur XML-Sprache selber noch erklären will, bevor ich jetzt in Anwendungen und dann noch den Umgang mit XML einsteige, ist das XML-Schema. Das wurde vorher schon mal so ein bisschen angetippt. Also ich habe gesagt, eine XML-Struktur, sozusagen eine XML-Sprache, kann ich mit einer DTD definieren oder auch mit was anderem, mit XML-Schema. Und das ist jetzt quasi eine Alternative zu DTDs, XML-Schema. Das ist eine neuere Sprache. Ersetzt komplett alles, was die DTDs können. Also hat genau die gleiche Aufgabe, eine XML-Sprache zu definieren. Der Trick an dem XML-Schema, der besondere Trick, ist, dass es selber ein XML-Dokumentformat ist. Wenn Sie sich die DTDs anschauen, da steht ja sowas wie, da ist ein Beispiel hier, kleiner Ausrufzeichen-Element. Das ist zwar sehr ähnlich zur XML-Sprache, aber es ist nicht wirklich selber XML. Während XML-Schema selber wieder ein XML-Dokument ist. Und es gibt für XML-Schema wieder eine, ja, man könnte eine DTD schreiben, aber es gibt natürlich wieder ein XML-Schema, das das definiert. Das heißt, XML-Schema ist in sich selbst definiert. Das ist was, das Informatiker natürlich unglaublich gerne mögen, dass man eine Sprache in sich selber definiert. Das hat aber auch gewisse Vorteile, weil ich die gleichen Werkzeuge, also denken Sie zum Beispiel an das Oxygen oder verschiedene andere Werkzeuge, gleichermaßen benutzen kann, wenn ich mit Schemata umgehe, also Sprachdefinitionen umgehe, als auch wenn ich mit Dokumenten umgehe. Das ist also, sagen wir mal, ein Argument, das eher so den Informatikerhirn einleuchtet. Ein anderes ganz praktisches Argument ist, dass es ein Datentypkonzept drin hat, was die DTDs nicht hatten. Das heißt, ich habe zum Beispiel Zahlen, was in DTDs einfach nicht da sind, als Datentyp, schon mal sehr hilfreich. Und es gibt auch strukturierte, komplexere Datentypen. Genau genommen werden diese Strukturen, die man in den DTDs hatte, mit Wiederholung, Optionen und so weiter, die werden durch diese komplexen Datentypen quasi ersetzt. Dann gibt es noch eine Reihe von anderen Vorteilen, brauche ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Der Nachteil, den das Ganze hat, ist, dass es eine ziemlich komplexe Sprache geworden ist. Also die Beschreibung von XML-Schema allein sind einige hundert Seiten Text, das zu verstehen. Deswegen wird, sagen wir, im professionellen Einsatz, wenn jetzt neue Sprachen definiert werden, natürlich benutzt für Standards oder so. Aber wenn man jetzt mal schnell für Anwendungszwecke irgendwie, so wie bei meinen Adressen vorher, eine kleine Sprache definieren will, ist es den meisten Leuten zu umständlich und sie arbeiten immer noch mit DTDs. Und für ihre Zwecke jetzt, für die Einführung, erwarten wir auch bloß, dass sie mit DTDs umgehen können. Die Schemata sollten sie mal gesehen haben, damit sie nicht verwirrt sind, wenn die ihnen mal begegnen. Aber mit denen müssen sie nicht unbedingt praktisch umgehen können. Aber bloß damit Sie sehen, dass das eben ein bisschen länger wird, aber im Prinzip die gleichen Bestandteile hat, jetzt die XML-Schema-Definition genau wieder für unser Beispiel, wo Sie Folien haben mit einem Titel und einer Folge von Themen. Also Sie sehen schon, das Ganze ist eine XML-Datei und dort oben wird jetzt ein Top-Element benutzt, Schema, und da ist der XML-Namespace XS angegeben und der bezieht sich auf XML-Schema. Das heißt, alles, was mit XS angeht, und das sind alle Elemente, die hier benutzt werden, kommen aus dem XML-Schema. Also oben steht ein Schema und dann kommen diese drei Element-Dinge. Also man hätte natürlich auch das XS ganz weglassen können und das zum Default machen, aber wir wollen ja gerade Namespaces üben. Dieses Element gibt es jetzt auch wieder, und zwar eben jetzt als XML-Schema Element, ein Element namens Element. Wir sind ja auf dieser seltsamen Metaebene und es hat den Namen Folie und jetzt gebe ich statt einer Inhaltsbeschreibung gebe ich einen Typ an. Folientyp in dem Folietype. Nur bei Elementen, bei denen der Typ ganz einfach ist, kann ich ihn direkt angeben. Also zum Beispiel beim Element Name, beim Element Titel und beim Element Thema sage ich, der Typ ist einfach String. XML-Schema enthält den Basistyp String. Jetzt muss ich ja diesen Folientyp definieren und das ist auch eine Definition. Das heißt, ich schreibe Complex-Type, Folientype ist eine Sequenz. Eine Sequenz ersetzt dieses Ding hier mit dem Komma, das miteinander schreiben. Und die Sequenz besteht wieder aus zwei Elementen. Ein Element ist der Titel. Und Sie sehen jetzt, hier wird wieder Element benutzt, aber nicht mit Name und Typ, sondern mit Ref als Attribut. Das heißt, es ist jetzt nicht eine Definition eines Elements, sondern eine Bezugnahme auf ein anderswo definiertes Element, nämlich auf das Titel, was weiter oben definiert wurde. Also eine Sequenz, die aus dem Titelelement besteht und ein zweites direkt danach folgendes Element, was ein Thema-Element ist, aber das ist noch ein bisschen näher beschrieben. Hier steht nämlich Max Occurs, also eine Vielfachheit, in der es vorkommen kann. Es kann maximal und beliebig oft vorkommen. Es gibt also keine obere Grenze, es kann wiederholt vorkommen und zwar beliebig oft. Und wenn man das Max Occurs nicht hinschreibt, dann steht da 1, das heißt, es muss genau einmal vorkommen. Und Min Occurs gibt es auch noch, es muss auch mindestens einmal vorkommen. Und mit diesem Max Occurs und Min Occurs kann man natürlich dann festlegen, wie häufig so ein Element vorkommt. Das ist also so ein einfaches Beispiel, wo man sieht, es wird insgesamt einfach mehr zu schreiben, aber es hat natürlich mindestens die gleiche Ausdruckskraft. Insbesondere, wenn Sie sich überlegen, dass es andere Basistypen gibt als nur die Strings, hat es natürlich mehr Ausdruckskraft insgesamt. Und auch da vielleicht nochmal Folienschema XPR hier. Auch bloß nochmal so ein Beweis dafür, dass das eben unterstützt wird. Das ist jetzt, sieht man schon, auch ein komplexeres Werkzeug, das gleiche Werkzeug, aber wenn ich ein Schema aufmache, dann wird eben schon eine ganze Menge an weiteren Hilfsmitteln sozusagen bereitgestellt. Dort unten habe ich das Fenster, wo ich das Modell ansehen kann. Hier gibt es auch eine grafische Darstellung, wo man das sozusagen sich nochmal zusammenfassen kann, wie denn das Modell überhaupt ausschaut und was da alles drin vorkommt, was jetzt für uns weiter nicht so furchtbar wichtig ist. Was wichtig ist für uns, ist, dass ich natürlich eine Folie, und die schaut jetzt wieder genauso aus, im Prinzip, wie wir es vorher hatten, ja fast genauso. Ich habe in dem Fall das Themenlistenelement nicht drin, könnte man aber natürlich auch mit reinnehmen, dass das jetzt natürlich auch hier gegen das Schema geprüft werden kann. Das steht da oben im Folienschema XSD, das heißt, das ist jetzt die Struktur, die Sprache ist beschrieben durch das XSD und nicht mehr durch ein DTD und es geht natürlich genauso, dort die Gültigkeit zu überprüfen. Ja, das ist genau das, was Sie jetzt gerade als Beispiel gesehen haben. So, jetzt machen wir insofern mal eine kleine Pause, als wir ein bisschen praktischer werden. Jetzt kommen gleich drei Abschnitte, die relativ zügig gehen, in denen nicht mehr jetzt die Sprache XML erklärt wird, sondern wie ich damit praktisch mit irgendwelchen Programmen umgehen kann und vielleicht einen gewissen praktischen Mehrwert auch daraus direkt ziehen kann. Ja, eine Sache ist natürlich, dass dieses XML im Prinzip eine ganz gute Basis ist, auch um Informationen in Browsern anzuzeigen. Wenn Sie das XML anschauen, dann steht da der reine Inhalt zum Beispiel von einer Adresse oder so. Da ist eine Struktur da. Und wenn ich es im Browser anzeigen will, dann will ich jetzt, sagen wir, eine Folie, will ich natürlich die Überschrift fett drucken und die Themen irgendwie mit Punkten davor oder sowas. Das heißt, ich brauche Zusatzinformationen, wie das in dem Browser angezeigt wird. Und statt jetzt wieder irgendwie alles neu zu erfinden, wieder eine neue Sprache zu definieren, kann ich dafür natürlich CSS benutzen, die Cascading Style Sheets, die wir schon kennen. Das heißt, ich habe verschiedene Wege. Eine Möglichkeit ist, ich kann zu der XML-Datei Stylesheets angeben. Ich kann auch kompliziertere Sachen machen, kommt ganz am Schluss der Vorlesung nochmal angedeutet. Ich kann zum Beispiel mit der fortgeschrittenen Extended Stylesheet Language XSLT, kann ich es transformieren nochmal in die HTML-Sicht. Jetzt gar nicht so wichtig. Aber eine Möglichkeit ist Cascading Stylesheets. Das bedeutet, ich habe eine separate Datei mit Formatierungsangaben, wie es bei HTML auch war. Und ich schreibe einfach ein Stylesheet, eine Stylesheet-Anweisung rein in meine XML-Datei und sage, da gibt es also für die Folie eine CSS-Datei, in der das nachzulesen ist. Und jetzt kann ich zum Beispiel für Folie, für Titel, für Thema, kann ich bestimmte Styles angeben in dem CSS, der CSS-Sprache, die wir kennen, und sagen zum Beispiel, das soll eine Sans-Serif-Schrift sein für die Folie, der Titel soll im Blocksatz sein, bestimmte Abstände nach oben, bestimmte Schriftgröße, fettgedruckt, blau, und so weiter, kann das alles beschreiben. Und habe dann letztlich, und Sie werden es dann in der Praxis gleich sehen, habe dann letztlich eine Formatierungsanweisung, die mir erlaubt, das tatsächlich auch in einem Browser anzuzeigen. Wobei ich in dem Browser sogar noch bestimmte Dinge zusätzlich anzeigen kann, die mein CSS hat, die man oft gar nicht so richtig kennt, weil man den HTML gar nicht so oft benutzt und dann vielleicht doch gleich mit JavaScript oder so arbeitet. Ich kann zum Beispiel das Pseudoformat Display None benutzen. Also ich kann einem beliebigen HTML- oder XML-Element das Format, die Formatanweisung Display None zuweisen, das heißt, es wird nicht angezeigt. Oder ich kann einen First Letter, eine First Line benutzen, um bestimmte Textteile besonders zu formatieren, also den ersten Buchstaben oder die erste Zeile, anders zu formatieren als den Rest. Oder ich kann mit Before und After Textelemente vor und nach bestimmten Texten einfügen. Denken Sie zum Beispiel an Aufzählungen, wo ich vorher einen Spiegelstrich einfügen will. Sowas kann ich mit CSS machen. Und ich kann mit Hover und Focus und Active Pseudoklassen haben, wo ich sozusagen die Darstellung variiere, abhängig davon, ob zum Beispiel der Mauszeiger gerade drüber ist oder ob das gerade irgendwie ausgewählt ist oder ein aktiver Link ist. Und im Prinzip hat das CSS auch die Möglichkeit, dass ich dann noch abhängig von Attributwerten bestimmte Formatierungen auswähle. Ich kann also einen Attributwert auswerten, den das Element hat, und abhängig davon sagen, eine bestimmte Formatierung ist da, oder ob ein Element unterhalb eines bestimmten Oberelements eingesetzt wird. Und um das Ganze nochmal abzurunden, kann ich die CSS-Stylesheets, deswegen heißen sie Cascading-Stylesheets, auch bausteinartig zusammenbauen. Also eine CSS kann von einer anderen erben und deren Definitionen benutzen und auch überschreiben im Sinne der Objektorientierung. Das heißt, CSS ist recht umfangreich, die Cascading Stylesheets, und sind schon eine sehr starke Sprache. Und wenn ich die Cascading Stylesheets zusammen mit XML nehme, dann habe ich natürlich eigentlich schon eine komplette Alternative zu HTML, die viele Aspekte von HTML schon mit erschlägt, ohne dass ich XHTML benutzen muss. XHTML ist natürlich bloß eine Reformulierung von HTML in XML. Aber ich nehme jetzt ein beliebiges, von mir selber definierte XML-Sprache und kann trotzdem das quasi im Webbrowser anzeigen. Also das ist vielleicht in erster Näherung nicht direkt einleuchtend. Nehmen wir jetzt mal noch dieses Projekt als Beispiel. Also auch da sieht man das als Hinweis schon, dass das XML-Werkzeug das tatsächlich unterstützt, also einen Editor für Folienstyle hat, für CSS hat, für diese Folienstyle-Datei, die hier in CSS ist. Was man auch sieht, ist, dass ich hier bestimmte Dinge benutzt habe, die auf den Vorlesungsfolie nicht waren, zum Beispiel Titel Hover. Ich habe hier wirklich gesagt, was passiert, wenn ich mit der Maus über dem Titel bin, dann wird es nämlich kursiv und rot. Und ich habe bei Thema dieses Before benutzt, das heißt beim Thema wird vorher ein Strich eingefügt. Ansonsten ist es so, dass eben einfach Formatierungen für die einzelnen Elemente vorgeschrieben ist. Das ist eine Folie, die jetzt eine reine XML-Datei ist, die aber einen Bezug auf das, auf die CSS, auf das Stylesheet benutzt. Da steht oben XML Stylesheet, href gleich Folien Style CSS, also die Datei, die ich gerade hergezeigt habe. Und das Schicke an der Sache ist, dass ich jetzt hier in einem ganz normalen Webbrowser hier in meine XML-Dateien gehen kann. Aha, Moment, das war die falsche. Style-Folie war es nicht, Schemafolie. Ja, und diese Schemafolie aufmachen kann. Jetzt erstens mal ist das schon mal vernünftig formatiert und zweitens habe ich diesen Effekt, den ich gerade habe mit dem Hover. Das heißt, das verändert sich, wenn ich mit der Maus drüber bin. Und das Interessante ist, wenn man jetzt den Quelltext anzeigt, dann ist das ein reiner XML-Text, in dem ist kein HTML-Element drin, kein Body, kein Head, kein Paragraph, kein H1, gar nichts. Das ist wirklich das reine XML mit Bezug auf die Stylesheets. Das wäre also quasi so eine Art Quizfrage. Gibt es eine Sprache, die, mit der ich im Webbrowser formatierten Text anzeigen kann, außer HTML? Und natürlich, ich kann mir eine eigene XML-Sprache definieren, dafür Stylesheets angeben und die allermeisten modernen Browser können das korrekt anzeigen. Also sozusagen eine ganz praktische Anwendung, die Ihnen helfen kann, wenn Sie sowieso schon irgendwelche Datenbestände in XML sozusagen ablegen, die Dateien haben, dass Sie die mit minimalem Aufwand, indem Sie bloß noch die Formatierung dafür festschreiben, gleich in einem Browser anzeigen können. Das ist also schon mal ein ganz interessanter Effekt dabei. Aber das war jetzt sozusagen nur sozusagen XML als Sprache, die in einem Webbrowser interpretiert wird. Das ist keine spezielle XML-Sprache, sondern eine, die ich mir selber definiert habe. Jetzt kommen zwei Beispiele für XML-Sprachen, die ganz praktische Anwendung finden. Das eine heißt SMIL oder genau genommen heißt SMILE. Das ist eine Sprache, eine XML-Sprache, die jetzt eine richtige Multimedia-Sprache ist. Synchronized Multimedia Integration Language heißt das, voll ausgesprochen. Und die ist dafür da, dass ich zeitabhängige Medien auch unter Berücksichtigung von statischen Medien, also zeitabhängige Medien wären Video und Audio, aber ich kann noch statische Medien wie zum Beispiel Bilder oder Texte mit einbeziehen, die kann ich kombinieren zu einer Multimedia-Präsentation, die über die Zeit abläuft. Das Ganze ist auch geeignet für Streaming und wird deswegen auch manchmal benutzt, wenn man so zum Beispiel Web-TV oder ähnliche Anwendungen hat. Das Ganze ist, hat eine lange Geschichte hinter sich, die ich jetzt nicht durchgehen will. Es ist ein Standard, ein internationaler Standard, inzwischen in der Version 3.0. Es gab eine ganze Zeit lang eine Firma, die das massiv unterstützt hat. Das war Real Networks, also eine Firma, die gerade im Bereich Streaming, also Realzeitauslieferung von zeitabhängigen Medien übers Netz, also Audio- und Videoströme, ein großer Pionier war und nach wie vor einen nennenswerten Marktanteil in dem Bereich hat. Jetzt so ein bisschen allerdings untergeht, muss man ehrlich sagen, im Vergleich zu, was es da alles an Alternativen gibt, Flash und QuickTime und so weiter. Aber trotzdem eben ein ganz wichtiger Spieler und Player in der ganzen Sache war und diesen Standard unter anderem hinterlassen hat. Das Ganze ist es auch so, dass dieser Standard auch Baustein für alles mögliche andere ist, was immer wieder diskutiert wird. Also es gibt zum Beispiel eine Erweiterung von XHTML, die von Microsoft favorisiert wird, die auch wieder Sprachelemente erstmal benutzt. Also das ist eine Sache, die vielleicht als Sprache selber nur begrenzt eingesetzt wird, aber an vielen Stellen sozusagen die Ideen immer wieder auftauchen. Implementierungen gibt es zum Beispiel, der Real Player unterstützt SMILE, das ist ein kommerzielles Produkt und ein Open-Source-Produkt, das auch für alle Plattformen verfügbar ist, inklusive Linux, ist ambulantplayer.org, da finden Sie also auch einen SMILE-Player. Und die Grundidee ist ganz einfach. Es ist im Prinzip so ähnlich wie HTML, bloß dass ich zwei Dimensionen habe. Ich habe die räumliche Dimension und die zeitliche Dimension. Also genau genommen sind die räumliche wieder zwei, aber das übersteigen wir jetzt nicht sein. Und ich schreibe es in einem Smile, übrigens hier wieder Namespace, was auf Smile bezogen wird, und zwar der Default Namespace, schreibe ich im Head das räumliche Layout hin und im Body schreibe ich das zeitliche Layout hin. Und jetzt ein ganz einfaches Beispiel, im Head steht ein Layout, ich sage, wie groß ist die Fläche, die angezeigt wird in dem Player, also einfach Breite, Höhe und Hintergrundfarbe, und dann zeichne ich eine weitere Region aus, das ist jetzt von allen Seiten 50 Pixel eingerückt und ist eine Region, in der Bilder angezeigt werden. Damit habe ich sozusagen ein Basislayout. Das ist einfach hier eine Fläche und in der, die genau definiert ist in der Größe, also die ist 356 Pixel, so groß wird dann das Playerfenster werden. Und da drin gibt es ein Ding, das heißt einfach Image-Region ist einfach ein bestimmtes Quadrat da drin. Und jetzt gibt es den zeitlichen Verlauf dort unten, was passiert der Reihe nach, und da gibt es ein Sequenzelement. Sequenziell wird zuerst ein Bild angezeigt in dieser Image-Region, Region gleich Image-Region. Hier steht das Bild, Tiger JPEG, Bild von dem Tiger, 4 Sekunden lang. Danach wird ein anderes Bild angezeigt, wieder 4 Sekunden nach, wieder ein anderes 4 Sekunden. Das heißt, ich habe eine ganz einfache so Art Dia-Show, die der Reihe nach die Bilder hier anzeigt. Also eine ganz einfache Struktur für eine Multimedia-Präsentation. Wichtig ist diese Trennung, räumliche Struktur, Layout und zeitliche Struktur für den Ablauf. Und hier wäre ein Beispiel jetzt für eine multimediale Diashow ein bisschen komplizierter, ohne dass ich jetzt ein letztes Detail eingehen will. Dort wird nicht bloß die Bildregion definiert, sondern das außenrum nochmal sogenannte Brush-Region, weil so eine Farbfläche haben kann, die bloß eingepinselt wird. Und es sind auch Transitionen da, das heißt, ich habe eine Möglichkeit, Übergänge zu schaffen von einem Bild zum anderen, wo es eine große Auswahl von Übergangsmöglichkeiten gibt. Und es wird sowohl für das Bild als auch für den Hintergrund werden bestimmte Transitionen definiert, in dem Fall eine Bar-Wipe, was einen horizontalen Balken sozusagen verschiebt. Auch für die Transitionen steht da, wie lange die dauern. Und dann ist der Ablauf hier so beschrieben, ein bisschen komplizierter als vorher, nicht bloß eine Sequenz, das ist parallel zuerst mal. Hier stehen zwei Dinge parallel, nämlich die obere Sequenz und unten ein Audio. Das heißt, die Sequenz wird abgespielt, parallel dazu wird ein Audio abgespielt und in der Sequenz drin passieren auch wieder, es werden sogar drei Sachen parallel abgespielt. Eine Sequenz, doch eine Sequenz und das Audio. Und in der ersten Sequenz werden Bilder sequenziell eingeblendet und in der zweiten Sequenz parallel dazu wird der Hintergrund sozusagen gleichzeitig verändert und dazu parallel läuft noch das Audio. Also eine relativ komplexe, eigentlich für das kleine Beispiel schon Multimedia-Struktur, die hier beschrieben wird. Und XML ist ein simpler Mechanismus, um solche Strukturen zu definieren, in dem Fall auch ein Standard. Ah ja, okay. Und das machen wir jetzt aus, sonst haben wir hier Probleme mit Rückkopplung. So haben wir auch Probleme mit Rückkopplung. Ja, vielleicht ist auch nicht so furchtbar wichtig, jetzt. Genau. So. Ja, ich wollte ja ein Beispiel vorführen. Es kommt ja davon, wenn man so viele Beispiele macht. Also, hier diese Slideshow. Verschiedene Versionen, aber die machen wir jetzt mal mit dem Real Player auf, denke ich, das wird das Beste sein. Na, kriege ich den jetzt auch angeboten hier. Also das ist jetzt genau dieses Beispiel, das Sie da gesehen haben, ist jetzt egal, wie die wie die Gestaltung ist, aber sie haben wirklich diese parallelen Wipes, die Bildüberblendung und die die Hintergrundüberblendung und die Bildüberblendung. Was man jetzt hier sehr schön gesehen hat, ist, dass das für den, oder jetzt gleich sozusagen noch ein bisschen schöner sehen wird, ist, dass das so, wie es beschrieben war, auch wirklich funktioniert in aller Perfektion mit dem Real Player. Was ich Ihnen nicht empfehlen will, ist, dass das sehr abhängig ist davon, welchen Player Sie benutzen. Das ist jetzt das gleiche Beispiel mit dem Ambulant Player, der, wenn Sie noch ein bisschen aufgepasst haben, was da passiert, jetzt wieder ein bisschen andere Dinge macht. Also insbesondere hat Ambulant Player eine Sache übersehen sozusagen, nämlich dass dieser Hintergrund, dass die Hintergrundverschiebung, dass die in der anderen Richtung war. Also bei dem Real Player war die Hintergrundüberblendung genau entgegengesetzt, also Reverse Direction zu dem, der Bildüberblendung. Was jetzt verschiedene Sachen gleichzeitig beweist, also einerseits beweist es, dass es natürlich verschiedene Player gibt, die mit dem Format prinzipiell zurechtkommen. Was es leider auch beweist, ist, dass es da eine Vielzahl von verschiedenen Varianten gibt und dass der Standard nicht hundertprozentig stabil ist. Das kennen wir allerdings von HTML im Prinzip auch, also das ist genau der gleiche Effekt. Übrigens kann man das mit dem QuickTime-Player auch noch abspielen und dann wird es wieder ein bisschen anders interpretiert, der versteht auch grob die Struktur, aber nicht alle Details davon. Also, was sollte das Ganze? Es soll Ihnen zeigen, dass ich mit XML und einen bestimmten Standard, der in XML definiert ist, direkt Multimedia-Präsentationen schreiben kann, die so ein bisschen vielleicht in Konkurrenz zu Flash und ähnlichen Dingen gehen. Ein Anwendungsbeispiel also für XML. Ja, und noch ganz konkrete Anwendungsbeispiele, die Sie, wie gesagt, habe ich vorher schon mal angedeutet, immer benutzen, ohne richtig dran zu denken. RSS. Das Ding steht für Really Simple Syndication angeblich. Da gibt es verschiedene Erklärungen, was das heißt. Es ist auch gar nicht so dramatisch wichtig, was es eigentlich mit Syndikation zu tun hat. Syndikation heißt Zusammenführen von Nachrichtenquellen zu einer neuen Nachricht. Und RSS ist ein XML-basiertes Format für Nachrichten quasi, für laufend aktualisierte Nachrichten. Da gibt es auch eine Konkurrenz dafür, das heißt ASF oder ATOM. Atom Syndication Format ist aber auch in XML, insofern reicht es uns im Prinzip, wenn wir eins von beiden verstehen. Die Grundidee ist, es gibt bestimmte Kanäle und in denen folgen der Reihe nach immer wieder Items, die werden laufend aktualisiert. Und so eine Nachrichtenquelle ist quasi ein Kanal, in dem eine Reihe von Items hintereinander stehen und jedes Item hat eine sogenannte GUID, einen Global Unique Identifier. Und dann gibt es eine Menge Metadaten, wo kommt das her, was ist die Quelle, wo man diese, also die Webseite, wo das steht, was ist der Autor und so weiter. Typische Anwendungen für RSS sind Podcasts, das sind in der Regel RSS-Dateien. Oder, da haben Sie jetzt bei der Vorlesung zum Beispiel mit zu tun, oder ein zweites Beispiel ist, was Sie an vielen Stellen finden, ist, dass Webseiten Ihnen die Möglichkeit geben, laufende Nachrichten, Aktualitäten zu der Nachricht, zu dieser Webseite zu abonnieren oder auch die zusammenzusetzen zu einer eigenen Zusammenstellung verschiedenster Nachrichten. Das funktioniert über RSS. Wir hatten in der letzten Version der Vorlesung hatten wir sogar die zur Vorlesung Nachrichten über einen RSS-Feed und ich habe dann einen Ausschnitt aus der Datei. Ich will jetzt auch nicht in die Details von RSS einsteigen, aber Sie sehen wieder RSS-Title, sozusagen Root-Element, Channel, drunter kommt ein bisschen so Standardinformation, Titel, Link und so weiter und dann kommen eben einzelne Items und es kommen viele Items und dann ist irgendwann das Item zu Ende, dann kommen viele Items und dann ist der Channel zu Ende. Das heißt, wir haben an der Stelle, wo Sie vielleicht schon öfter mal irgendwie mit RSS-Quellen gearbeitet haben, haben Sie die ganze Zeit mit XML gearbeitet. Oder wenn jemand den Podcast zur Vorlesung benutzt, das wird mit iTunes abonniert, wie Sie wissen, und dort wird natürlich eine XML-Datei benutzt und der XML-Namespace ist in dem Fall mit iTunes abgekürzt und der stammt von iTunes.com und ist die Podcast 1.0 DTD. Das heißt, der Standard, den iTunes benutzt, um Podcasts zu verwalten, ist auch über eine DTD definiert und ist eine XML-Datei. Und alles das, was Sie jetzt, ist jetzt noch vom vorigen Jahr, aber natürlich immer die gleiche Struktur, alles das, was Sie dort sozusagen angezeigt bekommen in so einem iTunes Media Player, ist im Prinzip aus dieser Datei rausgelesen. Dort steht eben eine GUID drin, die in dem Fall der Dateiname des, der MP4-Datei ist und es stehen eben die ganzen Metadaten, zum Beispiel zu welchem Zeitpunkt es publiziert wurde, was der Autor ist, was die Dauer ist und so weiter, dort mit drin und die werden dann natürlich ausgewertet in dem entsprechenden Client. Also ich denke, das sollte reichen, um klarzumachen, dass XML erstens eine ganz wichtige Basistechnologie für alle möglichen neuen Anwendungen ist und dass es zweitens extrem stark im Multimedia-Bereich eine Rolle spielt. Also wenn Sie jetzt Smile anschauen oder die Podcasts anschauen, Sie können sich an vielen Stellen mit aktuellen Entwicklungen im Multimedia-Bereich gar nicht auseinandersetzen, ohne dass Sie sich mit XML wenigstens ein bisschen auskennen. Deswegen jetzt hier im ersten Semester schon eine grobe Einführung in XML. Details zu XML und zu den Werkzeugen dann, wie gesagt, später noch im Studium. Ja, und jetzt noch so ein bisschen, wenn ich schon gesagt habe, später im Studium gibt es Details, noch ein kleiner Ausblick, wie das dann aussehen könnte, was man mit XML noch alles machen kann. Also jetzt haben Sie vielleicht, Sie denken sich, vielleicht ist schon ganz schön kompliziert und dann gibt es diese Anwendungen, aber was soll jetzt noch sein? Ja, ein Beispiel dafür, was man mit XML weitermachen kann, sind XML-Transformationen. Und das ist ein schönes Alternativmodell quasi zum normalen Programmieren. Sie kennen ja jetzt schon XML und Sie können Stylesheets. Und wir haben schon angeschaut, der Zweck ist, die Darstellung abzutrennen von dem, was der reine Inhalt ist. Logische Inhalte und Präsentation zu trennen. Das ist noch besonders interessant, wenn ich verschiedene Plattformen zum Beispiel habe. Also ich habe ein Mobiltelefon und einen großen Bildschirm und vielleicht noch irgendwie ein öffentliches Display. Und da will ich die gleichen Inhalte verschieden darstellen. Das wird jetzt schon ein bisschen schwieriger mit Stylesheets, weil irgendwie muss ich ja in der Datei schon reinschreiben, was jetzt Ihr verwendetes Stylesheet ist. Das ist nicht immer ganz so einfach. Dann kommt noch dazu, dass diese Stylesheet-Sprache zwar, wie ich vorher gezeigt habe, recht mächtig ist, aber auch wieder eine Spezialsyntax ist, keine XML-Syntax. Dann ist es so, dass Sie schon sehr eng an der Struktur des Dokuments hängen. Sie müssen wirklich in der Reihenfolge, wie die Sachen dastehen, die anzeigen. Sie können nicht jetzt das bunt durcheinander würfeln und irgendwas, was ganz unten im Dokument steht, ganz oben anzeigen oder so. Geht mit Stylesheets auch nur schwer oder so ein bisschen, aber es ist schon kompliziert. Und Druckmedien zum Beispiel zu erzeugen, das sind nicht reine angezeigte Medien, ist noch schwieriger mit Stylesheets, da fast nicht möglich. Und dafür gibt es nun eine eigene Sprachfamilie wieder, die heißt XSL. Das ist die Extensible Stylesheet Language, die ist auf XML ausgerichtet und die enthält eine ganze Reihe von Teilen. Eine Formatierungssprache, die vor allem dafür da ist, dass ich Druckdokumente aus XML erzeugen kann. XSL-Transformationen, XSLT, was wir gleich noch anschauen werden. Und eine Navigationssprache, XPath in XML-Dokumenten. Also schon mal ein Bereich, wo man sieht, da gibt es schon wieder gleich drei neue Sprachen, die man verstehen muss. Jede von denen ist durchaus kompliziert und das ist bei weitem nicht die einzige Sprache, die es aufbauend auf XML gibt. Ich zeige jetzt bloß noch die XML-Transformationen ansatzweise. XSL-Transformationen funktionieren so, dass Sie das Quelldokument haben und natürlich das Schema dazu. Und jetzt haben Sie noch was mehr. Sie haben nämlich eine Transformationsvorschrift. Die nimmt das Dokument, wendet bestimmte Transformationsregeln an und erzeugt ein Zieldokument. Was im Prinzip meistens ein Baum oder ein Dokumentbaum im Sinn von XML oder HTML sein sollte. Es kann aber auch reiner Text sein, es geht auch, aber im Prinzip die Idee ist, dass es XML oder HTML wird. Also habe ich Baum gesagt. Das muss man sich natürlich nochmal klar machen, dass wenn wir jetzt zum Beispiel unsere Folien hier anschauen, dann ist das natürlich ein Baum. Wir haben also dieses Top-Element Folien, da hängt ein Attribut dran. Dann ist untergeordnet ein Element Folie, da hängt wieder ein Attribut dran, untergeordnet wieder ein Element Titel, da hängt ein Text dran. Also jetzt haben wir schon drei verschiedene Farben, die Elemente, die Attribute und die Inhaltsknoten. Und noch ein weiteres Element, wieder mit untergeordneten Elementen, dort Inhalten dran und so weiter. Das heißt, man kann so eine XML-Datei als Baumstruktur zunächst mal sehr gut verstehen. Und auf diesen Bäumen sind diese Transformationen nachbeschrieben. Ich suche mir quasi Knoten in dem Baum, an denen ich bestimmte Dinge mache. Welche Knoten gibt es? Es gibt den Wurzelknoten, es gibt Elementknoten, das waren hier die gelben. Ne? Wir hatten gelbe, grüne, rote. Also die gelben sind die Elementknoten, die entspricht natürlich dem Tag in der DTD oder dem Elementeintrag auch in der DTD. Dann gibt es die Attributknoten, das waren die grünen. Und es gibt Inhaltsknoten, also in dem Fall waren das Textknoten, das waren die roten, da ist eine Zeichenkette drin. Dann gibt es noch ein paar mehr, zum Beispiel Kommentarknoten, die jetzt nicht so furchtbar wichtig sind. Ja, dort stehen sie nochmal. Und der Trick in XSLT ist jetzt auch wieder Namespace vorne benutzt und so weiter, nämlich XSL Transform. Und das Wurzelelement ist Stylesheet. Und das Kernelement dabei ist, ich definiere Muster, Templates. Und die passen an einer bestimmten Stelle im Baum. Man kann sich das so vorstellen, dass das sozusagen so Schemata sind mit Platzhaltern, die schiebt man beliebig über den Baum rum, bis sie an irgendeiner Stelle passen. Also genau genommen, wenn sie systematisch in einer bestimmten Reihenfolge an dem Baum überall probiert, in der Depth-First-Reihenfolge, und dann sagt man, an der Stelle passt's und jetzt machen wir was. Das heißt, ich schreibe hier ein XSL-Template und sage, Match heißt, wenn ich einen Folienknoten gefunden habe, einen Elementknoten, der vom Typ Folie ist, dann mache ich was. Und dann schreibe ich zum Beispiel einfach bloß jetzt raus in mein Zieldokument, ich habe Folie. Ist jetzt nicht besonders aufregend, was da passiert. Es soll zunächst mal erklären, dass ich sozusagen nicht irgendwie Anweisungen gebe. Geh zuerst zum ersten Knoten, mach dann das und dann geh zu allen Söhnen dieses Knotens und so weiter, sondern ich schreibe einfach, wenn irgendwo im Durchlauf dieses Muster gefunden wird, dann mach was. Das ist also dieses Template-Match-Element. Das heißt, ich kann eine Schablone definieren, die unter bestimmten Bedingungen passt. Und da kann ich alles Mögliche angeben, zum Beispiel es passt nur an der Wurzel, es passt an einem beliebigen Elementknoten, es passt an einem Elementknoten vom Typ Folie oder was auch immer, HTML oder Body, ist egal. Es passt an jedem Textknoten, es passt an jedem Attributknoten, es passt an Attributknoten mit einem bestimmten Attributnamen oder es passt im Prinzip an allen Knoten. Dann kann ich das sogar noch weiter spezifizieren, was jetzt viel zu weit führen würde über eine Pfadsyntax, wo ich ganz gezielt sagen kann, ich nehme einen bestimmten Teilbaum, den suche ich mir raus und in dem nur soll das passen. Oder ich habe Bedingungen von dem Knoten aus, muss, wenn ich zweimal nach unten und dann einmal nach links gehe, muss ein bestimmtes Element zu finden sein, nur dann passt es. Solche Dinge kann ich da reinschreiben und das Ganze auch noch nicht bloß eine Bedingung, sondern es sind auch Alternativen in den Bedingungen vorgesehen. Also ein sehr reichhaltiges Schema sozusagen, um Schablonen zu beschreiben. Und überall, wo diese Schablonen passen, dort, also matchen, dort wird eben die entsprechende Ausgabe erzeugt. Und Ausgabe erzeugen heißt Muster anwenden. Das kann ich auch nochmal steuern, wo diese Muster angewendet werden. Das heißt, dieses rekursive Anwenden der Templates, das überall probiert wird, kann automatisch passieren, wenn ich gar nichts mache. Aber in dem Moment, wo ein Muster mal gepasst hat, muss ich dafür sorgen, dass weitere Muster wirklich angewendet werden. Dafür gibt es ein Apply-Templates-Element. Und das heißt, ich kann auch ein Muster speziell direkt aufrufen mit Call-Template, damit kann ich wieder wie normal programmieren. Das muss man jetzt gar nicht im letzten Detail verstehen. Interessant ist, ich werde gleich ein Beispiel machen, dass ich damit sozusagen rein durch Musterbeschreibung mir aus einer XML-Datei an einer beliebigen Stelle Informationen zusammensammeln kann. Wobei ich ein Problem natürlich noch habe, wenn ich jetzt so ein Muster habe, muss ich natürlich zugreifen können auf Informationen, also zum Beispiel auf den Wert, der in dem Attribut steht. Dafür gibt es noch das ValueOf-Element, das ist das Letzte, was wir brauchen. Und dieser Ausdruck, der kann zum Beispiel auf einen Elementunterknoten zugreifen oder auf einen Attributunterknoten oder kann auch Funktionen benutzen, zum Beispiel den Wert des aktuellen Knotens oder den Namen des aktuellen Knotens. Also dafür gibt es eine Syntax, die den Wert des Elementunterknotens mit Namen XYZ, zum Beispiel schreibe ich einfach XYZ hin, was aber eigentlich heißt, ich habe einen Spezialfall einer anderen Syntax wieder, nämlich von XPath, der Navigationssyntax benutzt. Ja, das schaut jetzt kompliziert aus. Am besten versteht man das, glaube ich, an einem Beispiel. Das ist jetzt eine Transformation, die mir mein Folienbeispiel, eine beliebige Folie in meiner Foliensprache, transformiert in XHTML. Also ein Stylesheet, eine XML-Datei ist ein Stylesheet, Namespace ist XSL mit dem Verweis auf den Namespace XSL Transform der W3C. Dann steht hier XSL Output Method gleich HTML, damit wird deklariert, dass die Ausgabe in HTML sein soll. Und dann kommen die Templates. Das erste Template, das matcht an der Wurzel, match gleich root. Und jetzt steht der HTML-Text, der für die Wurzel ausgegeben wird. HTML, Head, ein Title, ein Body. Und um den Body auszurechnen, mache ich weiter XSL Apply Templates. Das ist alles, was ich an der Wurzel mache. Bei dem Apply Templates werde ich irgendwann mal auf Folien stoßen. Also, wenn ich ein Template, brauche ich ein Template mit Match gleich Folie. Was mache ich, wenn ich auf eine Folie stoße? Ich will die Folie entsprechend als HTML ausgeben, zum Beispiel als eine Überschrift. Header der Ebene 2, schreibe ich also HTML H2 hin. Das ist völlig frei, was ich dann HTML hinschreibe, das ist nur ein Beispiel. Und natürlich möchte ich, dass dann der Folientitel dasteht. Das kann ich mit dem ValueOf machen, sagen, also jetzt nehmen wir den Titel an der Stelle Und dann will ich natürlich die Themen drunter als eine Liste ausgeben. Und zwar eine, einfach eine Liste von, also im Sinn von nicht nummerierter Liste, also einfach eine itemized List, die heißt UL in HTML, unnumbered List, also gebe ich UL, Ende UL und dazwischen mache ich wieder Templates, Apply Templates und kann auch sogar gleich sagen, was denn der Unterbaum ist, für den die Templates angewendet werden sollen, nämlich in die Themenliste und dort ins Thema rein. Das ist jetzt wirklich XPath-Syntax, habe ich nicht wirklich erklärt, aber ist wie der Zugriff in einem Dateisystem auf Unterverzeichnisse. Und jetzt will ich aber noch ein bisschen mehr mit HTML machen, jetzt schreibe ich noch einen Paragraphen dahinter, wo ich kursiv hinschreibe Foliennamen und den Identifier auslese und erstellt am, und ich lese das Erstellt-Attribut aus. Das heißt, diese Informationen kann ich jetzt an der Stelle, wo es mir passt, wirklich gezielt rauslesen, also deutlich flexibler, als ich das mit den normalen Stylesheets, mit Cascading Stylesheets machen würde. Ja, und jetzt muss ich natürlich eigentlich nur noch eines machen, nämlich die Themenliste und Thema habe ich schon abgearbeitet, dass das eine Liste ist auch und so weiter. Jetzt muss ich immer, wenn ich auf ein Thema stoße, muss ich noch das List-Item das jeweils erzeugen und natürlich den entsprechenden Wert rauslesen und bin ich beim Thema, da bin ich schon auf dem Thema-Knoten, muss nur den aktuellen Wert dazu rauslesen, das geht mit der Current-Funktion. Da bin ich mit Templates fertig und mit dem Style-Sheet auch und habe die Transformation zum Ende gebracht, was jetzt schon eine interessante Art ist zu quasi programmieren. Ja, das ist ja eine Sache, die ausgeführt werden kann. Ein Programm quasi, das ein XML-Dokument nimmt und ein HTML-Dokument ausrechnet. Und das Ganze ist aber extrem deklarativ beschrieben, wie man so schön sagt. Ich sage nur für die einzelnen XML-Dokumente, was dann jeweils das HTML-Äquivalent ist. Also wirklich auf einer sehr hohen Abstraktionsebene, genau passend zu der XML-Sprache. Und um das abzurunden, könnte man jetzt nochmal probieren, ob man das auch wirklich praktisch machen kann. Und hier nochmal schauen. Folientransxpr, genau. Das ist also jetzt eine Folie, die wir vorher schon hatten, die wir schon öfters angeschaut haben. Das ist unser XSLT-Stylesheet, das wir gerade gesehen haben. Ist also nicht lang eigentlich, geht fast auf einen Bildschirm. Und jetzt gibt es hier die Möglichkeit, die Transformationen auszuführen. Das gefällt mir jetzt eigentlich nicht wirklich. Okay. Recursive Match XSL öffnen. Ja. Und jetzt sehen Sie dort unten das Transformationsergebnis, was dort entsteht. Das heißt, da entsteht wirklich HTML-Text, der dort dabei rauskommt. Das heißt, die Transformation wird angewendet und es wird eine HTML-Datei erzeugt. Ich habe auf den Folien jetzt auch nochmal wirklich übersichtlich, damit man es dann auch nachlesen kann, das Ergebnis sozusagen zusammengestellt. Das passiert, also steht dann in der Ausgabedatei drin, die nun nach der Anwendung dieses XSLT-Stylesheets rauskommt, nämlich ja, hier der Head war fix, dann Body, übrigens, dass dieses HTTP-Equiv und so weiter standardmäßig eingefügt worden, weil ich Output HTML angegeben habe. Und hier sieht man, dass aus allen Elementen, die in XML Folie hießen, jetzt ein H2 geworden ist, aus den Themen ein LI geworden ist und dass der Foliename und erstellt am und so weiter als Paragraph dort eben unten angefügt ist und wir jetzt plötzlich in einer komplett anderen Sprache, in einer anderen Formatierung drin sind. Es ist mir klar, dass das jetzt nicht ein Detaillierungsgrad ist, was Sie jetzt hergehen können und selber XSL-Transformationen schreiben können. Was ich Ihnen bloß jetzt an der Stelle noch zeigen wollte, ist, was für ein großes Feld sich da auftut. Also einerseits ist XML ein anspruchsvolles Konstrukt, weil Sie diese beiden Sprachebenen haben. Dann ist es für Multimedia-Anwendungen an vielen Stellen einfach unausweichlich. Sie müssen es kennen. Und das Dritte ist, es gibt ganz viele relativ anspruchsvolle Programmiertechniken, die man mit XSL dann betreiben kann, wie das XSLT, was dann in weiterführenden Vorlesungen besprochen wird. Und da denke ich, sollte zumindest so ein bisschen einen Pointer drauf haben und wenn Sie mal wirklich sich einlesen müssen, so schwierig ist dann auch wieder nicht, sich das selber zu erarbeiten. So, jetzt habe ich selber mit vielem Stoff gequält. Dankeschön für heute.